Genau, jetzt wird aufgezeichnet. Normalerweise würde jetzt eine Ansage kommen, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das heißt, es ist nur eine Tonaufnahme, aber auch das ist uns ja vielleicht gar nicht so unrecht, weil es eben so eine Online-Veranstaltung ist. Also herzlich willkommen zur heutigen Podiumsdiskussion, können wir es nicht nennen, öffentlichen Diskussionsveranstaltung zu Fragen der Selbstoptimierung. Wir befinden uns eigentlich in der Mitte eines Seminars, das sich nennt Gesellschaft und Überforderung und das an der Akademie der Künste in München stattfindet. Wir haben hier schon verschiedene Seminarsitzungen zum Thema der Überforderung oder zu Fragen der Überforderung ja, durchgemacht oder miteinander veranstaltet und sind jetzt, ich kann kurz ja vielleicht so ein bisschen zur Einführung erzählen, wir haben uns eben unter anderem mit verschiedenen Theorien zur Gesellschaft der Überforderung auseinandergesetzt, also zu Gesellschaftsanalysen, aber auch Gesellschaftstheorien, die versuchen, irgendwie dieses, würde das jetzt sagen, Überforderungsparadigma irgendwie zu umreißen. Haben natürlich einerseits klassischere Texte wie Postskriptum über die Kontrollgesellschaft von Deleuze gelesen, haben aber versucht, sehr stark uns an sehr aktuellen Texten von Bröckling und Recke, aber auch Wendy Brown und Schiapello und Boltanski zu widmen, sind dann in den letzten Wochen mehr zu den Zuständen der Überforderung übergegangen und haben uns sowohl mit der Langeweile als auch der Depression sowie eben der Müdigkeit und Erschöpfung gewidmet. Haben hier eben Texte von Ehrenberg, Arnold Gehlen, auch Arnold Gehlen, Siegfried Krakauer, ein sehr viel älterer Text, und Marc Fischer beschäftigt. So wie eben bei Müdigkeit und Erschöpfung fallen einem natürlich sehr schnell dann doch Günschel Hahn und Franco Berardi ein und haben zum Thema Burnout schon einen Text auch von Greta gelesen und beschäftigen uns heute eben mit der Frage der emotionalen Selbstausbeutung und insbesondere hier in der heutigen Diskussionsrunde zur Frage der Selbstoptimierung, wozu ich Greta Wagner und Anja Rücke sehr herzlich einlade und kurz vorstelle. Und zwar ist Anja Röcke, die als erstes auch ein kleines Input uns gleich liefern oder geben wird, zu fragen, was ist das eigentlich Selbstoptimierung, ist gegenwärtig wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität hier in Berlin. Ihre Habilitationsschrift erscheint nächstes Jahr, 2021, im Surkamp Verlag unter dem Titel Soziologie der Selbstoptimierung. Ihre Promotion schrieb sie am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Diese erschien dann 2014 bei Palgrave unter dem Titel Framing Citizen Participation, Participatory Budgeting in France, Germany and the United Kingdom. Und zusammen mit Hans-Peter Müller ist sie Herausgeberin der Reihe Wirtschaft, Gesellschaft und Lebensführung beim Belz Juventa Verlag. Dr. Greta Wagner, hallo, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der TU Darmstadt. Zuvor arbeitete sie von 2017 bis 2019 am Exzellenzcluster Die Herausbildung normativer Ordnungen in Frankfurt am Main und forschte am Institut for Advanced Study in Princeton. 2017 veröffentlichte sie das Buch Selbstoptimierung, Praxis und Kritik von Neuroenhancement im Campus Verlag und 2013 erschien Leistung und Erschöpfung, Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft in der Edition Surkamp, das sie mit herausgegeben hat. Aus diesem Band haben wir auch einen Text gelesen. Und ich würde jetzt das Wort an euch übergeben mit der Frage, vielleicht als erstes an Anja. Wir haben das ein bisschen vorab abgesprochen, um das für euch andere transparent zu machen. Wie gestaltet sich oder was ist das eigentlich, was wir unter Selbstoptimierung verstehen? Und dann an Greta, was die Folgen und möglichen Folgen aus diesem Moment der Selbstoptimierung für uns heute bedeuten.
Ja, vielen Dank, Anna, für die Vorstellung und Einladung auch. Ich sage eben was zum Thema Selbstoptimierung, womit ich mich, wie schon gesagt wurde, in meiner Habilitation beschäftigt habe. Vielleicht nur so viel, ich bin relativ zufällig an das Thema gekommen. Ich wollte eigentlich ursprünglich was zu Bologna-Reformen und die Auswirkungen auf Studierende machen und bin dann so rübergeswitcht zur Selbstoptimierung. Und ein Grund dafür war, dass eben auch im Rahmen der Berichterstattung auch zu Bologna und den Auswirkungen, aber auch darüber hinaus immer wieder dieses Wort der Selbstoptimierung tauchte vor so 5 Jahren und auch mehr den medialen Diskurs bestimmt hat und auch zum Teil in wissenschaftlichen Büchern. Und ich, also der Begriff war irgendwie da und es war aber auch klar, dass ihn jeder auf eine ganz andere Art und Weise verwendet und mit ganz verschiedenen Sachen verbunden werden. Und so dass ich mich dann gefragt habe, okay, was ist das eigentlich für ein Begriff, wo kommt der her, was bedeutet der? Und darum habe ich dann eben meine Arbeit geschrieben, wo ich das Phänomen sowohl historisch mir anschaue, als auch dann so die verschiedenen theoretischen Diskussionen dazu. Ich sage was zum begrifflichen Hintergrund und insgesamt hoffe ich, dass das jetzt nicht zu sehr Sachen nochmal wiederholt, die Sie alle oder die ihr im Seminar gemacht habt. Und wenn doch, dann ist das jetzt nochmal so eine Art kondensierte Einführung. Also Selbstoptimierung besteht aus zwei Teilen, Selbst und Optimierung. Optimierung ist dem lateinischen Wort Optimum entlehnt. Das ist eine Substantivierung von Optimus, der Beste, Hervorragendste, was wiederum der Superlativ vom Bonus gut ist. Und Optimierung bedeutet allgemein das Beste oder Hervorragendste. Die Endung Ierung, also Optimierung wiederum, zeigt an, dass es sich um einen Prozess handelt, um einen Prozessbegriff. Zum Begriff des Selbst, einem allgemeinen soziologischen Verständnis zufolge, bedeutet Selbst auf die eigene Person bezogen. Also ein Selbst verweist auf sich oder ist eben auf das Selbst verwiesen. In der Rede vom Selbst steckt also immer auch ein selbstreflexives Moment. Also das Selbst ist Subjekt als auch Objekt von Handlungen. Dieses Selbst nun optimiert sich, also Facetten des Körpers, der Psyche oder auch der Handlungen im Alltag. Es ist klar, aber das klammere ich jetzt mal aus, dass dieses Selbst nie ganz autonomes Selbst ist, was total selbstbestimmt handelt, sondern immer auch Teil einer Gesellschaft ist. Aber wie gesagt, für diese, sage ich jetzt mal, technische Definition klammere ich das aus. Also dass ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es das Selbst ist, die Person selber ist, die sich optimiert. Vielleicht auch noch ein Hinweis an dieser Stelle, der vielleicht interessant sein könnte, dass diese Selbstoptimierungsdiskussion relativ typisch für den deutschen Sprachraum ist. Also und gerade auch die kulturkritische Diskussion, die Sie wahrscheinlich auch mitverfolgt haben. Also so etwas findet man jetzt im angelsächsischen Bereich oder zum Beispiel in Frankreich nicht unbedingt. Da werden auch zum Teil andere Begriffe verwendet, also Enhancement im angelsächsischen Bereich oder auch im französischen Kontext spricht man von Humain augmenté zum Beispiel. Aber das nur sozusagen als Klammer. Jetzt nochmal zur stärker soziologischen Perspektive nach dem Begrifflichen. Also auf einer allgemeinen Ebene definiere ich Selbstoptimierung als ein im Sinne eines aktiven Selbstverhältnisses, das instrumenteller Natur ist und das sich in Form konkreter Praktiken auf den eigenen Körper oder die praktische Gestaltung des Alltags bezieht. Also diese Praktiken sind etwa Formen der Selbstvermessung, Stichwort Self-Tracking, die Einnahme leistungssteigernder Medikamente, Stichwort Neuroenhancement oder auch das Feilen an der körperlichen Oberflächenstruktur, Stichwort Schönheitsoperation. Also aktives Selbstverhältnis, das instrumenteller Natur ist und noch folgende Ergänzungen zu dieser jetzt allgemeinen Definition. Zunächst einmal, was meine ich mit instrumentell? Das soll bedeuten, dass das Selbst, eben der eigene Körper oder die eigene Psyche oder Handlungen zum Mittel werden, zum Instrument, um das Ziel der persönlichen Optimierung zu erreichen. Also vielleicht nochmal über den Gegensatz erklärt. Anders als bei Praktiken der Sorge oder der Fürsorge geht es nicht um den Eigenwert der Person oder Sache, also nicht um den Wert der Gesundheit an sich oder den Wert der Person, sondern darum, etwas daraus zu machen, etwas herauszuholen und bei Optimierung immer oder Selbstoptimierung das Bestmögliche herauszuholen. Diese Idee des instrumentellen Selbstverhältnisses ist idealtypisch gedacht. Also es gibt jetzt nicht das eine instrumentelle Selbstverhältnis, Idealtypen, wie Sie vermutlich wissen, an der Weberschen Tradition gibt es so in der Realität nicht, aber der Sinn von Idealtypen ist es eben, möglichst scharfe Begriffe zu schaffen, damit man anhand dieser Begriffe dann eben empirische Phänomene analytisch besser durchdringen und auch verstehen kann. Genau, also es ist ein instrumentales Selbstverhältnis. Dann zweite Ergänzung zu dieser Definition: Die Voraussetzung einer optimierenden Perspektive auf das Selbst ist die Zerlegung des Selbst in zu optimierende Einzelteile. Also das ist wiederum steht in der Tradition einer langen, jahrhundertealten Tradition der Rationalisierung. Also man muss die zu optimierenden Einzelteile zunächst genau bestimmen, voneinander trennen und vermessen, um dann das eben optimieren zu können. Also nur wenn ich beispielsweise genau weiß, was meine Blutwerte sind oder wie viel ich schlafe, kann ich anfangen, das zu verbessern oder das zu optimieren. Zum dritten Kommentar, das Ziel, das allgemeine Ziel von Optimierungsbestrebungen ist es, besser zu werden oder das Mindeste bei widrigen Umständen den Status quo zu erhalten. Selbstoptimierung ist dabei primär auf die eigene Person gerichtet und somit auch immer Ausdruck eines starken Individualismus. Konkret geht es bei Optimierung darum, Mehrwert zu generieren. Es gibt hier keinen absoluten Mehrwert, sondern dieser Optimierungsmehrwert bemisst sich immer nur relational, je nach den Mitteln, die ich einsetzen kann oder auch je nach den kontextuellen Faktoren und den Vergleichspunkten, die gerade da sind. Der Mehrwert lässt sich in vielerlei Hinsicht generieren. Ich würde jetzt hier mal vier unterscheiden, also etwa in ökonomischer Hinsicht soll der Körper viel Leistung erbringen und dadurch gewinnbringend sein, also indem man zum Beispiel am Ende mehr arbeitet, als man ohne Optimierung arbeiten würde. Man kann das auch in kultureller Hinsicht denken, also in kultureller Perspektive wird Mehrwert erzeugt, indem man sich zu einer besonderen Persönlichkeit mit charakteristischen Alleinstellungsmerkmalen entwickelt. Das nennt Andreas Reckwitz Singularisierung, das haben Sie, glaube ich, auch im Seminar durchgenommen. Dann in sozialer Hinsicht geht es darum, Vorteile im gesellschaftlichen Konkurrenzkampf zu bekommen, also sich im Wettbewerb durchzusetzen. Und in symbolischer Hinsicht kann man auch Mehrwert generieren, indem man etwa von sich oder eben auch von anderen Anerkennung erfährt. Genau, so viel zum Mehrwert. Und dann noch als letzter Kommentar dazu. Das grundlegende Prinzip von Optimierung ist das der Überbietung. Also jedes Ergebnis kann und soll prinzipiell verändert werden. Also jedes Ergebnis ist immer nur ein Zwischenergebnis, das wieder verändert und wieder überboten werden kann und soll. Es gibt daher kein Optimum, kann es per Definition nicht geben. Ein weiteres Charakteristikum von Selbstoptimierung ist daher eben auch die permanente Adaptation, Veränderung, Anpassung an neue Kontexte, an neue Ziele. Und genau an diesem Punkt, also dieser Tatsache, dass es kein Ende geben kann, dass es immer weitergeht, setzt auch oftmals die Kritik an selbstoptimierenden Praktiken an. Und genau an der Stelle würde ich jetzt an Greta übergeben, die zu diesem Punkt was sagen wird.
Danke. Genau, hier übernehme ich gerne. Aber kurz vorher eine Frage. Mein Lüfter ist gerade so laut auf dem Notebook. Stört es, wenn ich spreche? Hört man das?
Nein.
Geht gut, okay. Danke, Anja. Ich finde, das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Ich habe ja keinen kohärenten Selbstoptimierungsbegriff entworfen, sondern habe mich dem Thema eigentlich immer über konkrete Phänomene genähert und glaube, ich werde so mein Input einfach so gestalten, dass ich über diese drei Phänomenbereiche, zu denen ich gearbeitet habe, so verschiedene Schlaglichter auf Praktiken der Selbstoptimierung oder Folgen von Selbstoptimierungsanforderungen werfe. Das Thema, das so am naheliegendsten ist, das ist das Thema meiner Dissertation, die dann auch ja veröffentlicht wurde unter dem Obertitel Selbstoptimierung. Der Untertitel ist Praxis und Kritik von Neuroenhancement. Und ich kam auf dieses Thema, weil es, also ich habe begonnen 2009 und es gab gerade zu dieser Zeit eine große mediale Aufmerksamkeit für diese Praxis der pharmakologischen Leistungssteigerung. Also es gibt ganz viele Zeitungsartikel, die darüber geschrieben und betitelt wurden, damit, dass immer mehr Studierende leistungssteigernde Medikamente nehmen und sich den, die Gemeinsamkeit Bologna-Reform, sich den Studienanforderungen nach der Bologna-Form nur noch pharmakologisch gesteigert, mit pharmakologischer Hilfe gewachsen sehen. Und ich hatte eigentlich dann begonnen, mich dafür zu interessieren, aus so einer Foucault'schen Perspektive. Ich habe gedacht, man kann das irgendwie so als Technologien des Selbst verstehen und ich wollte Interviews führen mit diesen pharmakologisch verbesserten Studierenden. Und die erste Überraschung war eigentlich, dass die kaum aufzufinden waren. Also ich habe in allen möglichen Online-Foren inseriert, dass ich auf der Suche nach Interviewpartnern bin. Wenn man jetzt Ritalin und Leistungssteigerung oder so gegoogelt hat, dann kam man immer auf eins meiner Inserate. Aber es haben sich überhaupt keine Konsumenten bei mir gemeldet, sondern nur Journalisten, die auch über dieses Phänomen schreiben wollten, was ja so sehr verbreitet sei. Und die wollten dann eben über mich an meine Interviewpartner kommen, von denen sie dachten, dass ich sie hoffentlich schon gefunden hatte und ihnen vielleicht vermitteln würde für ihre Reportage über dieses sehr weit verbreitete Phänomen. Und da hatte ich schon langsam das Gefühl, dass vielleicht dieses Phänomen gar nicht dieses Ausmaß an Verbreitung genießt, wie es von den Medien beschrieben worden war, und dass in Selbstoptimierungspraxen immer auch, nicht immer, weiß ich nicht, in Bezug auf diese konkrete Selbstoptimierungspraxis auch so eine ganz projektive, phantasmatische Angst steht. Die Vorstellung, dass eben ganz viele andere schon eigentlich gedopt sind und dass wir und mit unserer natürlichen Ausstattung da gar nicht mehr mithalten können, birgt ja erstens das Bild, dass wir in einem permanenten Wettbewerb mit anderen stehen, was jetzt natürlich in der Gesellschaft der Gegenwart nicht vollkommen aus der Luft gegriffen ist, aber doch in diesem Bild völlig übersteigert ist. Und andererseits natürlich, dass es überhaupt Praktiken gibt, die so potent sind, dass man sie anwenden kann und dann vollkommen sich dem fairen Wettbewerb dadurch entziehen kann. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nicht nur nach Interviewpartnern gesucht habe, die selbst Medikamente zur Leistungssteigerung nehmen. Also es handelt sich dabei hauptsächlich so um amphetaminbasierte Medikamente wie Ritalin, Modafinil, also amphetaminähnliche Medikamente. Und in den USA ist das noch Adderall und einige andere Namen, die Dexamphetamin-basiert sind. Also ich habe nach Konsumenten gesucht, aber ich habe mich dann auch dafür angefangen zu interessieren, was haben eigentlich gewöhnliche Akteure, selbst keine Selbstoptimierer sind oder die selbst keine Medikamente nehmen, was haben die eigentlich für eine Sicht auf dieses Phänomen, welche Ängste ruft eigentlich die Auseinandersetzung um solche Praktiken hervor? Und habe dann angefangen, solche Gruppendiskussionen zu führen mit Studierenden, und habe die darüber diskutieren lassen, was sie eigentlich darüber denken. Und das habe ich beides in Deutschland und den USA gemacht. Und eigentlich will ich nur ein kleines Ergebnis nennen, was, glaube ich, so ganz interessant für die Diskussion jetzt ist, nämlich, wie stellen sich deutsche Studierende Konsumenten von Ritalin oder Modafinil vor? Das zeigte sich in den Gruppendiskussionen schnell. Es gibt nämlich die Vorstellung, dass es sich dabei hauptsächlich um Manager, um Akteure im Finanzwesen handelt, dass die mithilfe dieser Medikamente und Drogen unglaublich leistungsfähig sind, dass man in bestimmten Sparten des Wirtschaftslebens anders auch gar nicht mithalten kann und dass sie sozusagen den unglaublichen ökonomischen Erfolg, dass er sich eigentlich hauptsächlich pharmakologisch erklären lässt. Dagegen, wenn man in New York gefragt hat, also heterogen zusammengesetzte Gruppen von Studierenden, wie sieht denn so ein typischer Konsument von Adderall oder Ritalin aus, dann haben die Leute gesagt, ja, das ist halt so ein Student, der ziemlich faul ist, das ganze Semester nicht gelernt hat, kurz vor Ende des Semesters versucht irgendwie seine Faulheit noch auszugleichen, indem er 3 Tage hintereinander auf Adderall versucht, den Stoff sich irgendwie noch reinzupauken oder die Hausarbeit irgendwie durch solche All-Nighter noch zu schreiben. Und das sind natürlich total entgegengesetzte Bilder von Selbstoptimierung. Und ich glaube deswegen, das hat irgendwie auch meine darauf folgende Auseinandersetzung mit dem Phänomen, wenn ich allgemeiner darüber nachgedacht habe, immer sehr geprägt. Also was für Bilder gibt es von dieser Optimierungsleistung? Ist es ein noch hinterherkommen? Ist es ein komplettes andere Abhängen? Welche Fantasien sind damit verknüpft in Bezug auf vielleicht Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts oder was uns alle eint oder Fragen des guten Lebens? Also da sind so viele Fragen mit verbunden. Genau, und der zweite Phänomenbereich, das waren dann eben so Auseinandersetzungen mit Burnout und Erschöpfung. Also ich habe ja gemeinsam mit Sikand Neckel diesen Band gemacht, Burnout, Leistung und Erschöpfung, Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft. Und da haben wir jetzt keine eigene Studie durchgeführt oder eine eigene Erhebung gemacht, aber eben diesen Band und dann noch mit einer anderen Kollegin, Anna-Katharina Schaffner aus Canterbury, danach noch einen Band auf Englisch mit anderen Autoren, wo wir das versucht haben, nochmal breiter aufzuschlüsseln, also nicht über dieses konkrete Phänomen Burnout, sondern alle möglichen, also wir haben dann von Exhaustion-Related Syndromes gesprochen, also weil Depression hat ja auch als ein zentrales Symptom die Erschöpfung, dann gibt es einen großen Anstieg des Chronic Fatigue Syndromes und so weiter. Und dann dachten wir, okay, man müsste mal aus so einer interdisziplinären und eben nicht nur psychologischen, sondern auch kulturwissenschaftlich-soziologischen Perspektive diesem Erschöpfungsdiskurs nachgehen. Und da haben wir natürlich auch ganz unterschiedliche Perspektiven versammelt. Es gibt ja dann Autoren, die dem eher diskursanalytisch versuchen beizukommen oder eher versuchen herauszufinden, wie wird eigentlich über Erschöpfung nachgedacht. Das ist wahrscheinlich in der Selbstoptimierung ganz ähnlich. Und ich würde mich selbst eher zu denen zählen, die dann tatsächlich versuchen, so ein bisschen Ursachen für manifeste Erschöpfungskrisen in dem sozialen Wandel der letzten 30 Jahre zu suchen, ohne das jetzt sozusagen zu stark zu verengen oder zu behaupten, dass es zu anderen Zeiten keine Erschöpfung gab oder dass das Leben wirklich immer anstrengender wird. Also das ist natürlich, es gibt natürlich so ein Wechselspiel da von solchen Labeling-Prozessen, Diskursen, die sozusagen das Angebot schaffen, überhaupt sich damit zu identifizieren und zu sagen, ja, das ist genau das Gefühl, was ich habe und damit identifiziere ich mich. Das braucht da sozusagen ein Wechselspiel. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein ausschließlich diskursives Phänomen ist, sondern dass es da tatsächlich im sozialen Wandel der letzten 30, 40 Jahre vielleicht bestimmte Aspekte gibt, die erschöpfend wirken. Und ein Teil davon wäre wahrscheinlich etwas, das man als Entgrenzung von Wettbewerben bezeichnen kann. Also einerseits auf der sachlichen Ebene, dass eben immer mehr Güter wettbewerblich distribuiert werden, aber auch auf der zeitlichen Ebene, dass wir uns in immer kürzeren Abständen Wettbewerben ausgesetzt sehen. Das zeigt sich in sowas wie Befristungen oder so. Also können jetzt Anne, Anja und ich wahrscheinlich, aber bestimmt viele andere auch, kennen das Phänomen, dass man eben mit kurzen Verträgen sich in einer relativ kurzen Zeit wieder neuen Wettbewerben stellt und die Zeit dazwischen damit verbringt, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Und der andere Aspekt, der, glaube ich, so in diesem sozialen Wandel drinsteckt, der ist natürlich auch bei Boltanski und Chiappello und bei vielen anderen, die Sie gelesen haben, ganz zentral, dass eben dieses Versprechen an Authentizität und Selbstverwirklichung, was ein Versprechen der neuen sozialen Bewegungen ist, in gewisser Weise kommodifiziert wurde, dass der Wunsch, sich selbst zu verwirklichen und den eigenen Wünschen entsprechend zum Leben zu gestalten, auf der einen Seite eben eine Forderung aus den sozialen Bewegungen ist, aber eben mit neuen Managementstrategien oder inzwischen gar nicht mehr so neuen Managementstrategien versucht wird, auszubeuten, nutzbar zu machen. Und darin würde ich auch einen Grund sehen, warum es so unglaublich schwierig ist, sich diesen Anforderungen an die eigene Selbstverwirklichung zu verweigern, weil das eben nicht als komplett externe Anforderungen wahrgenommen werden, weil die Ursprünge dieser Anforderungen eben in progressiven Idealen liegen. Also beispielsweise in der Möglichkeit, sein eigenes Leben zu gestalten und zu verändern und sich selbst zu verändern. Das ist erstmal in ganz vielerlei Hinsichten in der Geschichte erstmal eine progressive Idee. Das kann man in Bezug auf, was weiß ich, Geschlechternormen, weiß ich nicht, dass es überhaupt eine Möglichkeit darin liegt, dass ich mich verändere und meinem eigenen Selbst oder das, was ich dafür halte, näher zu kommen. Das ist natürlich erstmal mit Freiheitszugewinnen verbunden, historisch. Und der dritte Phänomenbereich betrifft, das war eigentlich nur so ein ganz kleines Projekt, da geht es um diesen Diskurs, Kurs von Mindfulness-Praktiken. Also ich habe mir angeschaut, wie eigentlich Mindfulness-Ratgeber, die versprechen, ökonomischer oder leistungsfähiger zu werden, was die eigentlich für ein Programm anbieten und habe die mir angeschaut. Und dann eben auch die Mindfulness-Trainings, die in Unternehmen angeboten werden. Und der Zusammenhang ist, glaube ich, der, dass es sich um eine man könnte das zumindest in diesem Unternehmenskontext als Selbstoptimierungspraxis verstehen, die als eine Reaktion auf diese Erschöpfungskrise zu lesen ist. Dass eben viele Unternehmen so hohe Burnout-Raten hatten oder so hohe Ausfälle durch die Zunahme an psychischen Erkrankungen in der Belegschaft, dass sie eben in diesen Präventionsmodus gekommen sind. Meistens wurde nicht die Personaldecke erhöht oder der Betriebsrat gestärkt, sondern ein Mindfulness-Coach eingestellt. Und dann hat man eben versucht, mit den Mitarbeiterinnen darüber ins Gespräch zu kommen, wie sie ihre Ressourcen langfristig schonen können und damit sie nachhaltig vernutzbar sind. Und dafür bieten diese Achtsamkeitstrainings eben sehr effektive Möglichkeiten. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass jetzt Achtsamkeit an sich eine Selbstoptimierungspraxis ist. Es kommt ja irgendwie so aus der buddhistischen Lehre und als religiöse Praxis ist es natürlich, wurde das mit einem anderen Ziel angewandt, aber seit den 70er Jahren ist das eben immer stärker in den Unternehmenskontext hinein geraten und nur dafür, für diesen Ausschnitt habe ich mich interessiert und dann einen Text geschrieben, der von dem buddhistischen Geisteskapitalismus sprach, in Anlehnung an diesen protestantischen, den Weber ausgemacht hat. Genau. Das sind so diese drei Bereiche. Vielleicht kommen wir einfach in der Diskussion nochmal auf die genaueren Zusammenhänge oder vielleicht so viel erstmal.
Vielen lieben Dank auch für die Einführung und auch nochmal Zusammenfassung eurer jeweiligen Studien- und Forschungsergebnisse, die ja auch für uns total interessant sind, weil sie eben so nah dran ja auch an der Realität der Studierenden, ob nun nach Bologna oder heute, trotz allem nah dran sind und auch an uns dreien nah dran sind, weil eben auch wir natürlich, genau wie du gesagt hast, Greta, irgendwie davon nicht ausgenommen sind. Ne? Man forscht ja nicht über ein Feld, zu dem man nicht gehört, sondern man ist ja irgendwie auch immer Teil dieser zu beobachtenden Szenerie. Wir haben im Seminar bisher die Diskussionspraxis so vollzogen und gerade jetzt, wo wir 34 plus 3 in dem einen Fenster sind vier Studierende mit dabei, Teilnehmende sind, dass wir diese Chat-Funktion, die an der Seite unter dieser Blase existiert, nutzen, um wie eine Art Redeliste zu nutzen, um dass jeder, der etwas fragen möchte, eben dort seinen Namen einträgt, so dass wir dann eine Redeliste haben, auf die wir zugreifen können. Ich würde zusätzlich zu dieser Redeliste, wie wir sie bisher gehandhabt haben, schon darauf verweisen, dass es möglich ist, qua Handzeichen, dafür muss die Kamera an sein, direkt auf einen Beitrag nochmal einzugehen, so dass man dann auch im Zweifelsfall vorgezogen werden kann, wenn die Redeliste etwas länger werden sollte. Und bitte natürlich alle Teilnehmenden, sich auch von vornherein an der Diskussion zu beteiligen, eben weil es anders als an der Podiumsdiskussion weniger um nur die Diskussion der Gäste und mir als Moderatorin geht, sondern eben wirklich auch eine Diskussion mit den anderen Gästen unseres Seminars und des Seminars selbst stattfinden sollte. Aber weil so eine Diskussion ja nicht von alleine aufbricht und einbricht, meine eine Frage, ob ihr aufeinander nochmal Bezug nehmen wollt. Und wenn... Anja?
Okay, muss ich mal kurz überlegen. Also genau. Ich fand... Achso, nee, sag wo, ich fange ruhig an.
Ja, ich wollte nicht unterbrechen, nur falls du nochmal kurz brauchst. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich finde, dass diese Phänomene, an die ich angeknüpft habe, das habe ich auch vergessen zu sagen, tatsächlich sehr gut zu dem, genau dem Selbstoptimierungsbegriff passen, den du entwirfst, weil erstens, also vor allem in Bezug auf dieses Instrumentelle, dass man, und das sieht man ja auch zum Beispiel an diesen Mindfulness-Praktiken, dass eben eine Praxis, die aus einem ganz anderen Kontext kommt, in diese jetzt vollkommen instrumentelle Funktion eingefügt wird. Und man sieht es auch, finde ich, wenn man zum Beispiel dieses Neuroenhancement oder diesen Ritalin-Konsum vergleicht mit anderen Formen von Drogenkonsum, dann ist das eben ein ganz spezieller instrumenteller Drogenkonsum, weil es ja sozusagen nicht um einen Substanzengebrauch geht, um mal zu schauen, was passiert oder um keine Ahnung, die Wahrnehmung zu erweitern oder so, sondern tatsächlich um ganz spezielle Fähigkeiten der Fokussierung, man könnte wirklich sagen, instrumentell zu verändern. Könnte man natürlich einwenden, das ist ja viele andere Formen von Drogengebrauch tun das auch, also wenn ich es jetzt einfach darum geht, länger tanzen zu können, dann ist das auch sozusagen instrumenteller Gebrauch, aber trotzdem finde ich, dass da nochmal was quer dazu liegt, weil eben die Medikamente, deren Konsum ich mir angeschaut habe, explizit nicht euphorisierend wirken, weil sie dazu einfach nicht designt sind. Ja, das wollte ich noch sagen.
Hey, Dankeschön. Ich würde noch mal ganz kurz das Netzwerkkabel holen, weil meine Verbindung hier nicht super ist, deswegen ich bin mal kurz weg und bin dann nochmal da.
Ja, ich würde dann einfach nochmal auf diesen Begriff des buddhistischen Geistes zurückkommen wollen. Wir hatten diesen Text auch gelesen, also Du hast ja in mehreren Texten eigentlich genau diesen Begriff immer wieder auch geprägt. Und ich finde es ganz interessant, dass der sich ja eigentlich schon sehr stark genau, und so wie du sagst, in eine Linie stellt mit dem neuen Geisteskapitalismus, der wiederum auf Max Webers Geisteskapitalismus antwortet. Und das ja immer eigentlich so also jedes Mal darum geht, inwiefern der Kapitalismus als System beschrieben wird, wie er eben eigentlich immer wieder Dinge vereinnahmt, die zuvor ihm eigentlich entgegengesetzt gegenüberstanden oder aber so wie bei Weber oder eben dann später eigentlich als Kritik an ihm genannt wurden, um dann in der Vereinnahmung eigentlich noch stärker sich hermetisch abzudichten. Und im neuen Geisteskapitalismus wird das eben ausführlich beschrieben und du beschreibst es eben auch in dem, in dem Text zusammen mit Friederike Hadering, auch wie sich der Kapitalismus eben dann so mit dem Achtsamen selbst, darüber schreibst du dort, aber wie er eben dort eigentlich versucht, die Kritik an diesem Erschöpfungs, wie du hattest es eben gerade genannt, an der Erschöpfungskrise irgendwie zu vereinnahmen, um eigentlich dann zur Selbstheilung überzugehen. Und in den Texten, das ist wahrscheinlich der Soziologie eigen, gibt es weniger kritische Perspektiven darauf, aber ich würde sagen, dass sowohl bei Weber als auch bei Boltanski und Schiapello sehr wohl eine sehr kritische Perspektive, also eine kapitalismuskritische Tendenz, bei Weber definitiv, bei Schiapello und Boltanski sowieso existiert und würde zurückfragen, ob das für dich auch mit der Formulierung, die ja auch eine etwas, glaube ich, ironische Formulierung ist, des buddhistischen Geistes, des Kapitalismus, auch eine Kritik an diesem System impliziert. Entschuldige, Anja, ich habe jetzt einfach weitergeredet. Ja.
Alles gut, kein Problem.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich meine, einerseits ist es natürlich eine vollkommen eigentlich unzulässige Form von Vereinseitigung, nur um diesen catchy Titel benutzen zu können, weil in ganz vielen produzierenden Gewerbes, glaube ich, überhaupt nichts von diesem buddhistischen Geist zu spüren. Und auch in vielen irgendwie nicht so modern gemanagten Unternehmen auch nichts. Aber ich wollte eigentlich nur diesen einen Aspekt von Weber und dann eben von Boltanski, ich habe Belose, rausgreifen und für mich so produktiv machen. Und das ist diese Entlehnung, also diese Entnahme von eigentlich externen Rechtfertigungsordnung für die eigene Innovationskraft des Kapitalismus, ja, und Widerstandsfähigkeit. Und das gibt es, glaube ich, in Bezug auf buddhistische Praktiken schon. Und dann ist eben die Frage, was ist denn eigentlich so hilfreich an der Weise, wie heute in eben bestimmten Bereichen der Ökonomie gearbeitet und gewirtschaftet wird? Wobei helfen diese buddhistischen Praktiken dabei? Und ich denke, dass das einerseits, das habe ich in dem Text ja versucht, so ein bisschen zu explizieren, dass es eben, dass ein Umgang ist mit ständigem Wandel, mit der Herausforderung, sich ständig auf neue Situationen einzulassen, mit der Fähigkeit, sich auf augenblicklich Relevantes zu fokussieren, sich nicht ablenken zu lassen. Eben ganz viele Fähigkeiten, die notwendig sind in eben dieser vernetzten globalen Wissensökonomie, dass diese Fähigkeiten eben mit Hilfe dieser Mindfulness-Praktiken optimiert werden können, weil man eben sich nicht zu stark unter Stress bringen lässt von den äußeren Umständen. Und dabei helfen sie. Und deswegen sind es, glaube ich, schon Praktiken, die erstmal auch so ein Kit darstellen, die Umstände, die vielleicht auch potenziell krank machen oder sehr erschöpfend wirken, besser erträglich machen. Und ich habe mal einmal auf Einladung von so einer, das war so ein Chemiekonzern, die hatten eine ganz hohe Burnout-Rate und die Frau in der Mitarbeitergesundheitsabteilung oder sowas, die wollte mal nicht die fünfte Arbeitspsychologin haben, die was erzählt hat über Selbstmanagement der Belegschaft, sondern die wollte irgendwie mal so eine kritische Perspektive und dann haben die mich hineingeladen und ich habe vor dem mittleren Management des Konzerns gesprochen und dann haben die eben explizit erzählt und daraufhin kam dann überhaupt nur dieser Text zustande. Dann haben die erzählt, dass als Reaktion auf diese hohe Burnout-Rate ein Yoga-Raum eingerichtet wurde und dass die überhaupt kein Interesse haben, auch noch Yoga in der Firma zu machen, sondern dass sie eben einfach pünktlich nach Hause gehen wollen und zu ihren Familien. Und dann so kam eigentlich so dieses Interesse daran, was ist es eigentlich? Was sind eigentlich diese ganzen fernöstlichen Praktiken in Bezug auf Fragen von Selbstausbeutung und naja, in dem Fall eher so Fremdausbeutung?
Elisa, ich würde trotz allem jetzt nochmal Anja das Wort geben, was ich ihr, also was ich, und danach für die Diskussion öffnen.
Ja, danke. Genau, also dieser Bereich Mindfulness ist sehr, sehr spannend und genau, und ich fand wichtig, dass du eben auch, oder das macht, dieses Beispiel macht das sehr gut deutlich, einfach so diese Ambivalenz auch oder diese Vielgestaltigkeit der Praktiken, dass sie ja, also dass es da ja sehr stark darauf ankommt, in welchem Geist und Spirit die eben gelebt und praktiziert werden und in welchem Kontext. Und genau dieser Punkt, dass es eben nicht reicht, auf der Ebene der Praktiken anzusetzen, hat mich dann eben dazu bewogen, auch so diese Idee von diesem instrumentellen Selbstverhältnis mit reinzunehmen. Also dass man eben immer sagen kann, okay, Yoga, Mindfulness oder auch Tracking oder alles andere, das kann immer alles Mögliche bedeuten. Und dass es deswegen wichtig ist, wenn man eben über Selbstoptimierung redet, sozusagen da eine Etage höher zu steigen, wenn man so möchte, und zu schauen, okay, aus was für einer Art Selbstverhältnis entstammen denn diese Praktiken und mit welchem Geist oder mit welcher Zielsetzung werden die eben angewandt. So viel vielleicht dazu. Und den zweiten Punkt, den du sagtest, fand ich wichtig zum Thema Burnout, dass diese, jetzt in Bezug auf Chiapello-Bultanski, dass ja ganz viel auch in progressiven Idealen wurzelt und dass es deswegen so schwer ist, auch für die individuellen Akteure schwer ist, sich davon so loszumachen oder andersherum gesprochen, weshalb ja viele dieser selbstoptimierenden Praktiken auch so attraktiv sind, eben genau, weil das so ist. Und du hast da jetzt auch die 60er Jahre angesprochen, man kann das historisch noch weiter zurückverfolgen. Also in meiner Arbeit setze ich da eben beim Gedanken der Bildung ein, sozusagen die Idee der Bildung, der Arbeit an sich und auch hier kann man sagen, was ja auch ein sehr progressives Ideal ist, auch wenn man im 19. Jahrhundert immer wieder die Kritik gab, dass das nur ein rein bürgerliches Phänomen ist, aber sozusagen, wenn man bei Humboldt nachliest oder auch schaut, dann ist Bildung prinzipiell schon auch an alle gerichtet und soll sich an alle wenden und eben wirklich im Ideal so ein mündiger Bürger und eine mündige Bürgerin zu werden. Und genau diese, ja, und das macht es eben so interessant und aber auch so schwierig, diese Phänomene letzten Endes aus einer normativen Perspektive zu beurteilen, weil es halt, weil auch die, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, die westliche Gesellschaft auf genau diesen Traditionen auch basiert und auch die heutigen, wir alle auch davon durchdrungen sind und dann eben so eine Kritik, so dass es jetzt alles nur irgendwie durchökonomisiert, vielleicht auch nicht so weit reicht, eben weil da sich drin eben auch immer diese Autonomieansprüche drin verbergen, mehr oder minder stark. Vielleicht nur so viel dazu noch. Mhm. Genau.
Elisa, ich übergebe dann einfach an dich.
Ja, tausend Dank für den super tollen Input von euch beiden. Ich glaube, das schließt total gut an, weil ich also super hängen geblieben bin an dieser Unterscheidung von dir, Anja, zwischen Eigenwert und Mehrwert. Also Eigenwert als die Idee der Sorge und Mehrwert als das, was jetzt gerade nochmal aufkam, diese Frage der Instrumentalisierung oder vielleicht auch eben Normativierung. Und das hat für mich auch nochmal total viel Sinn gemacht, in Einholung dieser Unterschiede des Drogenkonsums. Also, was da sozusagen eine Form irgendwie, also von Eigenwert in einer gewissen Weise ist. Aber da würde ich tatsächlich nochmal irgendwie nachfragen. Also, irgendwie kommt es mir so vor, als ob so eine Form der Sorge oder Fürsorge auch unter gewissen kapitalistischen Vorzeichen einfach fast gar nicht mehr möglich scheint, irgendwie auch oder trennbar zu sein scheint von Logiken der Optimierung oder dieser, wie es jetzt gerade hieß, progressiven Ideale. Und mich würde interessieren, ob es sozusagen was es da für ein Außen geben könnte, irgendwie. Genau. Also ich weiß nicht, ob es klar geworden ist.
Also das mit dem, nur der letzte Punkt, das mit dem Außen, also, das war mir jetzt
ganz klar. Außen sozusagen von einer Logik der Selbstoptimierung. Also was würde es dann sozusagen, was wäre dann genuine Sorge, Selbstsorge, Fürsorge in einer gewissen Weise? Also ist es dann immer vielleicht sich um jemand anderen kümmern oder genau, ja.
Ich fange mal an, genau, also es ist ein total spannender Punkt und auch eine gute Frage und eine Frage, die ich mir auch nach wie vor stelle. genau, und also für mich habe ich das jetzt eben erstmal so gelöst, dass über diese Idealtypenbildung, dass man eben sagt, okay, es gibt Selbstoptimierung und es gibt Selbstsorge als beiden Pole. Und dass eben sozusagen idealtypisch gedacht Selbstoptimierung eben wirklich einfach rein instrumentell ist. Und da, aber wir wissen eben mit Weber, sowas gibt es eigentlich de facto nicht, sondern es ist halt ein analytisches Konstrukt. Und dass diese Selbstsorge eben rein idealtypisch gedacht eben wirklich so, da geht es eben um den Eigenwert der Person oder die Pflege um mich oder sozusagen ja auch klassisch um Kinder, um andere, um Alte, um Kranke etc. Und dass man damit quasi so zwei Idealtypen hat und aber klar ist, dass in jeder Praxis immer beides ist. Also man kann das sozusagen in der Empirie oder in der konkreten Realität im Alltag hat man immer beides, sowohl ein bisschen Sorge um sich als auch Selbstoptimierung. Und dann wäre eben die Frage, wenn man da jetzt empirisch rangeht oder Interviews führt oder was sozusagen, wie das Verhältnis ist von Sorge und Selbstoptimierung. Also diese Begriffsdefinition ist eben eine analytische Differenzierung, die ich da jetzt eingezogen habe, um genau das auseinanderzuhalten. Aber es ist eine legitime Kritik zu sagen, ja, aber faktisch sind die doch immer zusammen. Aber genau, es wäre sozusagen eine analytische Herangehensweise, sage ich mal, sozusagen idealtypisch, das einfach zu trennen.
Könnte man vielleicht noch, ist jetzt eher eine Frage als ein Kommentar, das noch in eine andere Richtung denken? Also wenn es jetzt um das Außen der Selbstoptimierung geht, dann kann es ja erstens in Bezug auf das eigene Selbst auch andere Selbsttechniken geben, die eben, so wie du sagst, eher sorgender Natur sind. Und man könnte fragen, was ist eigentlich der Ort der Gestaltung? Ist es das Selbst oder ist es beispielsweise eine bestimmte Struktur oder eine Gruppe oder eine Organisation oder was auch immer? Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen zeitdiagnostischer werden wollte, könnte man ja auch sagen, was ist eigentlich der soziale Wandel, der dazu führt, dass wir unseren Gestaltungswillen immer stärker, wenn es überhaupt so ist, aber ich würde vielleicht schon annehmen, dass es so ist, dass der Gestaltungswille sich stärker auf das Selbst richtet und dass man das Selbst für fluider und bearbeitbarer hält mitunter als das Soziale. Obwohl vielleicht historisch das Selbst als relativ fix galt. Und da würde jetzt wahrscheinlich unsere Kollegin Anna-Katharina Schaffner sagen, völliger Blödsinn. Also wir haben eine Kollegin, mit der wir zusammen gerade eine Tagung planen, die hat eine Geschichte der Selbstoptimierung geschrieben und fängt, glaube ich, bei Konfuzius oder so an und würde natürlich sagen, nein, es gibt nicht diese Zeit, in der das Selbst als fix galt. Aber vermutlich würde sie schon sagen, dass sich die Ziele der Selbstbearbeitung natürlich ändern. Also ob man versucht, Gott näher zu kommen oder besser auszusehen, sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Ziele der Selbstbearbeitung.
Ja. Aber stellt sich da nicht auch die Frage, inwiefern gerade diese Frage des Subjekts oder des Selbst sich nicht doch ganz stark verändert hat, eben hin zu dieser, also was ihr auch sagt, ist eigentlich all diese progressiven Ideale, die damit auch mit einherschwingen und die man irgendwie zu untersuchen irgendwie sich aufgemacht hat. Wir haben im Seminar immer wieder uns irgendwann sind an den Punkt gekommen zu fragen, inwiefern eigentlich die Autonomie, die hier wahrgenommen wird oder die hier irgendwie erklärt wird, dieses Selbst und dieses Subjekt überhaupt existiert oder ob nicht gerade das irgendwie das Fehldenken ist. Du sagst also, dass dieses fluide Selbst eigentlich doch sehr viel fixer ist. Wir haben im Seminar immer wieder gefragt, inwiefern es eben gar nicht möglich ist, diese Selbstheilung im Selbst alleine, meinetwegen mit noch Therapeuten zur Seite gestellt, überhaupt zu ermöglichen und ob nicht da irgendwie ein Fehler im System liegt, weil suggeriert wird, dass eben dieses Selbst so unglaublich autonom sei, dass es die Fehler oder die Probleme der Überforderung und der Erschöpfung, die eigentlich durchs System stattfinden, auf einmal aber in sich selbst verlagert und meint, die jetzt selbstständig irgendwie lösen zu müssen.
Vielleicht dazu, ich kann ja mal anfangen, du machst dann weiter, Greta. Also das ist natürlich einerseits, das habt ihr wahrscheinlich auch diskutiert, eine unglaublich lange philosophische Tradition, so das autonome Subjekt eben mit der Philosophie der Aufklärung und so weiter, dass man eben davon ausgeht, so hier als Bürger, damals ja noch männlich gedacht, stehe ich hier und entwickle das, was in mir steckt, die Potenziale. Und dass ja dann eben Foucault gesagt hat, genau, Tod des Subjekts, und das kann man alles gar nicht so denken. Und aber trotzdem ist es ja einfach ein mächtiges Narrativ, so diese Autonomie des Subjekts und auch vielleicht so ein bisschen das Selbstverständnis von vielen Leuten, die denken so, na klar, also ich entscheide, wer ich bin und was ich will und was ich mache. So das, da muss man auch erstmal gegen an argumentieren und dagegen denken. Und ja, zu dem zweiten Punkt, also einen interessanten Gedanken hat auch Jürgen Straub, der ist Psychologe, formuliert, und der spricht von Autonomie. Also der sagt, jetzt gerade im Bereich Psychologie und dann, wo es auch ganz viel um Coaching und so geht, dass eben der Anspruch von Coaching ist ja immer, dass man die Subjekte wieder in die Lage versetzt, autonom zu werden und selbstständig zu werden, und dass das aber immer eben mit Hilfe von Dritten passiert. Also der Coach oder die Coachin sagt dir dann, was, wie du wieder autonom wirst, und dass eben auch da dieses Autonomie-Heteronomie-Verhältnis immer auch ganz, ganz eng miteinander verbunden ist und sich eigentlich auch nicht trennen lässt. Und also er macht es auch aus einer kritischen Perspektive raus und sagt, also das ist Quatsch, davon Autonomie zu reden. Ja, kann man so oder so sehen. Und ja, das, so viel, das fiel mir jetzt gerade dazu ein.
Ja, das finde ich spannend, aber mir fällt noch dazu, ja, vielleicht auch so ein bisschen assoziativ ein, dass man vielleicht auch noch so eine Ungleichheitsperspektive darauf werfen müsste, nämlich die Frage stellen, brauchen diese ganzen Praktiken der Selbstoptimierung nicht auch eine Menge Ressourcen, und die sind natürlich ungleich verteilt, und diese Idee davon, dass das Selbst fluide ist, birgt immer so ein bisschen die Gefahr, dass man diese Frage so ganz anthropologisch, ist der Mensch denn jetzt fix oder ist er es nicht, diskutiert und nicht danach fragt, welche gesellschaftlichen Gruppen haben eigentlich die Mittel zur Verfügung, sich selbst zu bearbeiten. Das kann entweder sein, die Experten dafür zu bezahlen, die Coaches und Therapeuten oder die Ärzte wer hat die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das hat sich ja jetzt beispielsweise in den Wochen, in denen ganz viele Leute ganz viel zu Hause geblieben sind, gezeigt, wie die einen so völlig auf allen Vieren aus der Quarantäne gekrochen kamen, weil sie kleine Kinder hatten oder viel zu engem Raum gewohnt haben. Und dann hat man so ein paar Leute gesehen und dachte, okay, ihr habt trainiert. Und da hat sich irgendwie, haben sich ja also irgendwie diese Ungleichheiten auf so einem ganz, konnte in so einem ganz kurzen Zeitraum so ganz deutlich gezeigt, finde ich. Aber natürlich ist das nicht nur in diesem Laboratorium Quarantäne der Fall, sondern auch in der Gesellschaft insgesamt sind die Möglichkeiten zur Optimierung natürlich sehr ungleich verteilt. Und ein Problem ist sicher diese Individualisierung des Scheiterns daran, dass sozusagen dieses Narrativ so wirkmächtig ist, dass wenn ich beispielsweise dick bin, mir nur der Wille fehlt oder die Disziplin oder sowas, und dass es nicht in Bezug auf tatsächliche Ungleichverteilung von Ressourcen, und das können natürlich materielle, zeitliche, psychische sein und so weiter, gedacht wird.
Julia, ihr wolltet auch noch was sagen, weiß nicht?
Ja, ich hätte noch eine Frage zur dieser anthropologischen Grundannahme, dass der Mensch sozusagen eigentlich ein optimierendes und normierendes Lebewesen ist. Weil das ja irgendwie so eine gewisse Form des Universalismus irgendwie impliziert, und ob man das nicht in sich erstmal ein bisschen kontextualisieren muss vielleicht, weil, also was heißt hier anthropologisch und auf wen ist das bezogen und aus welcher Perspektive ist das auch geschrieben?
Ja, also ich wollte nicht einnehmen, die Perspektive, sondern nur sagen, dass häufig die Diskussion so binär geführt wird, ob jetzt bestimmte Dinge änderbar sind oder nicht, ob der Mensch diese und jene Dinge ändern kann oder nicht. Und ich glaube, dass das in mancherlei Hinsicht die falsche Frage ist, sondern die Frage eher sein müsste, wer hat die Möglichkeiten dazu und wer nicht. Weil natürlich sich sehr Ja, nee, das habe ich eben schon gesagt. Also ich würde die Frage, so wie vielleicht auch Ihre Intuition ist, eher zurückweisen. Und es gibt natürlich auch sowohl historisch als auch kulturell ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Erstens, was strebenswert ist an Praktiken der Selbstbearbeitung und was davon möglich ist. Und ich würde da sowieso keine anthropologischen Aussagen treffen wollen. Aber ich beobachte eben, dass die Debatte häufig von solchen Konstanten ausgeht. Beispielsweise in der Bioethik, wenn man sich anschaut, das ist jetzt vielleicht vielen sogar relativ fremd, aber es gibt eigentlich einen ziemlich großen Teil der BioethikerInnen, die solche Enhancement-Maßnahmen verteidigen, also auch die wirklich tief eingreifende Manipulation des menschlichen Gehirns durch biomedizinische Anwendung, die das verteidigen damit, dass es sich um eine anthropologische Konstante handelt, dass der Mensch immer besser werden will und die ganze Geschichte sei davon geprägt, das sei vollkommen offensichtlich. Und deswegen gibt es auch keine ethischen Einwände dagegen, wenn man das jetzt mit biomedizinischen Mitteln tut. Und diese Frage, finde ich, hält gesellschaftstheoretisch erstmal nicht die zentralste, sondern die zentralste scheint mir eher, welche Ziele sind in welcher Gesellschaft attraktiv und wer hat die Mittel, sie umzusetzen.
Vielleicht auch von meiner Seite als Antwort darauf, also das, die Frage verweist ja auch auf die andere Frage, eben was die neue Selbstoptimierung eigentlich ist. Und da kann man grob schematisierend sagen, dass es eben diese zwei Perspektiven gibt, nämlich die einen, die sagen, das ist eine anthropologische Konstante. Das, dazu gibt es einen Aufsatz von Oswald Balandes und Jürgen Straub, die eben sagen, natürlich variiert das historisch und kulturell, wie die Leute sich selbst optimieren, aber der Mensch ist eben das sich optimierende Wesen und ob man jetzt irgendwie, was ich, Kleopatra-mäßig sich in Milch legt oder dann heute zum Schönheitssalon geht, so, das ändert sich vielleicht so ein bisschen oder was man als schön empfindet, aber die Menschen haben das schon immer gemacht. Und die andere Perspektive ist zu sagen, nee, das ist eben wirklich ein rezentes Phänomen. Das hat was mit Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre zu tun, eben mit Ökonomisierung, Flexibilisierung, Digitalisierung und so weiter. Und das ist alles ganz neu. Und da muss man eben bei diesen sozusagen in der Post- und Spätmoderne anfangen. Meine persönliche Meinung dazu ist zu sagen, dass Selbstoptimierung einerseits eben in so einer langen Genealogie auch verwurzelt ist, also in der westlichen Moderne, also eben anknüpft an Ideen der Bildung und der Rationalisierung und der Selbstentfaltung, die ja alle auch über die Theologie eine sehr lange Geschichte haben. Und dass es aber gleichzeitig eben auch wichtig ist, sich die Spezifika und auch so die Ausbreitung und die, sagen, die Prägnanz dieses Gedankens, die Selbstoptimierung hat, auch zu verstehen und zu verdeutlichen. Und da kommen wir dann natürlich schon in die Bereiche der Ökonomie und der Kultur, der Selbstentfaltung und der Digitalisierung. Also dass es eben da wichtig ist zu gucken, okay, was sind denn die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die diesen Gedanken so interessant und so vielleicht auch wichtig und notwendig machen oder ja, eben einfach nur ist Selbstoptimierung einfach eine mögliche Weise der Selbstentfaltung heute oder ist es vielleicht die dominante oder die geforderte oder und wie kommt es dazu? Das sind dann so Fragen, die man sich dann im Anschluss daran stellen kann. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Position, die in der Literatur dazu vertreten wird, eben dass es eine Universalie ist oder eben dass es einerseits ganz rezent oder vergleichsweise rezent ist.
Ich würde doch nochmal zurückgehen, also auf die Frage der, der Konstitution dieses Selbst. Ihr habt das am Anfang geschrieben, dass es letztendlich eben mit der Selbstoptimierung auch, also als Unterscheidung, Selbstsorge, Selbstoptimierung und bei Selbstoptimierung eben dann irgendwie eine Verbesserung, Prozessoptimierung eben beinhaltet. Auch mit Hinblick eben nochmal auf dessen, welche Ideale oder welche Ziele in der Gesellschaft, wie du gerade gesagt hast, Greta, existieren, die man eben daraus auch ableiten kann. Wir haben sehr viel darüber diskutiert, inwiefern diese Ziele eben auch Ziele sind, die nicht Ziele der jeweiligen Individuen sind, sondern ob inwiefern diese Ziele nicht doch pervertiert wurden oder in Frage oder klingt jetzt sehr polemisch, aber inwiefern das Ideal dieses Selbst, das ich dort selbst optimieren will, hin zu einem besseren Selbst, als es in diesem Moment ist, nicht ein Ideal ist, das diesem Selbst nicht entspricht. Sprich, meine Frage wäre jetzt, inwiefern ist der Wunsch, als Individuum glücklich zu werden, eigentlich der richtige Ansatz? Also auch innerhalb eurer Forschung, geht es in der Selbstoptimierung wirklich um diese Frage des glücklichen Menschen, oder geht es nicht doch immer stärker auch um die Frage in deiner Arbeit, Greta, wird es sehr deutlich, eben um Arbeitszeitteilung von Freizeit und Arbeitszeit, aber de facto eben nicht um ein individuelles Glück, sondern eigentlich eine Optimierung der eigenen Ressourcen.
Wenn ich jetzt so an die Interviewpartner denke, die ich als Konsumenten dieser Medikamente interviewt habe, da fallen mir eigentlich beide Beispiele ein. Also dann gibt es einige, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie sich weitgehend unter irgendwie externe Maßstäbe von Erfolg unterwerfen, also Erwartungen ihrer Eltern an Erfolg im Studium und so weiter. Ich denke aber auch an eine Interviewpartnerin, über die ich auch in mehreren Texten geschrieben habe, weil ich diese Figur so interessant fand oder diese Praxis so interessant, die eben sagt, also wenn sie Ritalin nimmt, eine halbe nach dem Frühstück und eine halbe nach dem Mittagessen, dann wirken die Tabletten jeweils 3 Stunden und in diesen 6 Stunden kann sie relativ effektiv ihre vollkommen selbstbestimmte Arbeit machen, und dadurch ist die Notwendigkeit der Selbstoptimierung gerade umgangen. Also die verwendet das Psychopharmakon als Möglichkeit, sich der Selbstoptimierung zu entziehen. Sie sagt, sie arbeitet als freie Autorin, und wenn sie ohne Ritalin das täte, dann würde sie eben ihre Aufgaben viel länger aufschieben, ihre Arbeitstage würden sich verlängern, sie müsste vermutlich sogar ihren an sich faulen Charakter verändern, indem sie sozusagen Praktiken der Selbstoptimierung lernt. Und all das ist nicht notwendig, weil sie Ritalin hat und diese Notwendigkeit der Selbstoptimierung, die eben notwendig ist, um etwas zu tun, so etwas Freies zu tun. Und viele von Ihnen werden ja irgendwie künstlerisch arbeiten und das genau sehr gut kennen, dass eben diese Praktiken der Selbstoptimierung notwendig sind, um diese Freiheit sozusagen zu nutzen. Und sie möchte eben genau dieses Medikament nicht missen, um so frei zu bleiben, wie sie ist. Und das fand ich eben eine ganz, ganz interessante Figur, dass eben so eine temporäre Unterwerfung unter diese, was heißt Unterwerfung, also dass man sozusagen diese Disziplinierungsnotwendigkeit pharmakologisch auslagert, um sich so einer Selbstzurichtung zu entziehen. Und ich finde es in gewisser Weise, also ich glaube, es gibt da so ein paar Fallstricke in so einer Strategie oder so in so einer Selbstdeutung, aber trotzdem sieht man das, glaube ich, in verschiedenen Selbstoptimierungspraktiken, dass mit so einer temporären Unterwerfung natürlich dann auch oder Zurichtung dann auch wieder andere Freiheitsgewinne ermöglicht werden und so. Und dass es eben nicht so einseitig ist, wie man das vielleicht, wie man manchmal dazu neigt, es zu sehen. Oder dass es sehr unterschiedliche Aneignungspraktiken dieser Optimierungsmethoden geben kann. Ich weiß nicht, wie Sie, aber das würde mich jetzt auch tatsächlich bei Ihnen interessieren, die Sie ja irgendwie alle wahrscheinlich relativ zeitsouverän und scheinbar unentfremdet und kreativ arbeiten, wie eigentlich so in Ihrem Feld so etwas gedacht und reflektiert wird, weil ja auch zum Beispiel die Notwendigkeit, sich sozusagen als singularisiert, individuell, irgendwie besonders und so weiter. Diese Notwendigkeiten sind ja im Feld der Kunst ganz extrem ausgeprägt. Also deswegen beziehen sich ja auch viele Soziologinnen und Soziologen auf dieses Feld, wenn beispielsweise von Künstlerkritik gesprochen wird oder so. Ich will es jetzt natürlich nicht umdrehen. Also wenn Sie was von uns hören wollen, können Anja und ich natürlich auch gerne selber weiterreden.
Also mich würde das jetzt auch interessieren, deswegen können wir ja gerne mal schalte mich mal stumm.
Luciano, direkt dazu.
Ich hätte eine Frage genau in diesem, also über diesen Begriff von Internalisierung auch und auch was Greta Wagner in ihrem Text auch schreibt, dass die den Studentinnen, die interviewt wurden, oder eine davon hat gesagt, die hat die Medikamenten auch genommen, um diese Leistungsimperative nicht zu internalisieren. Und da komme ich nochmal zu, was du gesagt hast, dass jetzt heute dieser Dualismus zwischen Körper und Geist nicht mehr besteht oder dass es jetzt dieser Dualismus obsolet geworden ist. Und ich frage mich, also ob das stimmt in diesem Sinne, weil, also Moment, wenn die Studentin sagt, dass sie diese Imperative nicht internalisieren will, das bedeutet für mich schon, dass sie lässt ihre Körper schon irgendwas tun, aber also geistig will sie diese Imperative nicht internalisieren. Deswegen, es gibt schon so eine Distanz zwischen, was ihr Körper macht, auch so im Sinne von so biopolitischer Körper, was man vom Körper erwartet und was man geistig denkt, also geistig souverän zu bleiben irgendwie. Und da sehe ich schon doch einen Dualismus zwischen also Körper und Geist. Und genau, ich finde das nicht, also gar nicht obsolet. Und ich frage mich genau, wie du das meinst auch, dass diese Trennung jetzt obsolet geworden ist, aber mit diesem genauso Knackpunkt der Internalisierung, da versteht man schon so wie eine sehr bestimmte Abtrennung oder dass die Studenten zumindest diese Trennung sieht.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich den Punkt verstanden habe, aber ich würde mal so antworten, dass sie, glaube ich, erstmal nicht von so einer Einheit ausgeht, aber dass in der geistigen Arbeit, die sie macht und die ihr Spaß macht, dass darin trotzdem so ein Moment des Zwangs steckt, dass sie, und sie fragt sich im Interview auch, wieso eigentlich etwas, das ihr Spaß macht, ihr trotzdem Disziplin abverlangt. Wieso muss sie sich irgendwie motivieren, etwas zu tun, was, das habe ich erstmal keinen Grund anzuzweifeln, etwas ist, was sie wirklich tun will. Und sie begründet das damit, dass sie faul ist, aber trotzdem macht ihr das Schreiben Spaß. Also sie, und es gibt da so einen inneren Widerstand. Ob man diesen Widerstand jetzt im Körper verordnet oder wo man ihn verordnet, ist vielleicht gar nicht so relevant, aber es gibt natürlich so eine Spannung dazwischen, zwischen diesem Wunsch, den sie sich selbst zuschreibt, der ihr eigentlicher Wunsch ist. Man könnte auch sagen, das sind vielleicht Wünsche erster und zweiter Ordnung, also der Wunsch nach Ablenkung, der Wunsch nach auf Twitter rumscrollen oder Netflix gucken und der Wunsch, etwas Kreatives zu schaffen. Das sind ja beides Wünsche, aber vielleicht sind die auf einer unterschiedlichen Stufe angesiedelt. Und dieser höherstufige Wunsch, nämlich etwas zu arbeiten, womit sie sich kreativ ausdrücken kann, dem kann sie eben eher nachgehen, indem sie diesen konkreten Wunsch nach Ablenkung und Zerstreuung unter Kontrolle bekommt. Und sie fühlt sich eben ihrem authentischen Selbst näher, wenn sie diese Kontrolle nicht ausübt, indem sie sich selbst diszipliniert durch irgendwelche psychologischen Mechanismen oder so. Und damit konnte ich erstmal ehrlich gesagt schon was anfangen. Ich glaube nicht, dass die Lösung jetzt generell Ritalin sein muss, aber dass es eine Spannung gibt zwischen diesem Wunsch, etwas zu tun und es trotzdem offensichtlich irgendwie Dinge gibt, die einen davon abhalten, das zu tun. Das ist eigentlich ja auch etwas, was Hartmut Rosa beschreibt, wenn er sagt, wir sind auf eine Weise entfremdet, dass wir ständig Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen, beispielsweise indem wir ganz lange im Internet surfen oder uns eben ständig in irgendwelche Handlungen hineinsaugen lassen, die wir gar nicht vorhatten zu vollführen. Und das nennt er halt also eine ganz spezifisch zeitgenössische Form der Entfremdung. Ich glaube, das kann man ein bisschen damit deuten auch. Ich weiß nicht, ob das ihm plausibel vorkommt.
Ich mache mal so ein bisschen weiter, wie weit wir auch im Seminar so bestimmte Fragen mitformuliert haben. Und zwar, gerade heute haben wir uns eben auch um Fragen der positiven und negativen Emotionen damit beschäftigt, beziehungsweise mit der Frage, inwiefern eben auch Selbstoptimierung ganz wichtig, eben auch in der Praxis der Achtsamkeitsübungen und dieses ganzen Mindfulness-basierten Techniken, es stark darum geht, eigentlich negative Gefühle irgendwie nicht nur zu extrahieren, sondern irgendwie so stark sich davon zu distanzieren, als auch überhaupt sich von Gefühlen zu distanzieren. Und für uns stand ganz wichtig im Raum, inwiefern eigentlich diese Technik der Distanzierung von Emotionen auch wieder verweist auf eine, wie ihr vorhin auch gesagt habt, eben auf einen Idealtypus des bestmöglich optimierten Menschen, der eben dann distanziert und frei von Emotionen handelt und damit verweist eigentlich auf eine Subjektkonstitution, die doch sehr alt ist und auch immer wieder in Frage gestellt wurde, nämlich eben eine Gegenüberstellung von Vernunft als anscheinend rationales, emotionsloses Moment gegenüber von Emotionen, die eben irrational und gerade nicht vernunftbasiert seien.
Anja, willst du dazu oder soll ich? Habe sonst auch einen Punkt, aber.
Ja, also ich habe jetzt die Frage noch nicht ganz verstanden. Deswegen fang doch mal an und dann fällt mir vielleicht noch was ein.
Ich glaube, ich würde die Diagnose schon völlig in Zweifel ziehen. Also ich glaube, dass es eigentlich eher einen Übergang gibt hin von dieser Form der Rationalisierung, wie Weber sie noch beschreibt und die vielleicht auch so den Kapitalismus der 50er Jahre noch sehr geprägt hat, dass man eben seine Emotionen so am Firmentor abgibt und dann sich in diese Funktion hineinbegibt, hin zu einem, was weiß ich, emotionalisierten Kapitalismus oder einem, in dem jedenfalls die Emotionen auch in Wert gesetzt werden und natürlich auch kommodifiziert werden und nutzbar gemacht werden. Und das heißt, es sind ja eigentlich in ganz vielen Bereichen, ist ja ein Zugang zu den eigenen Emotionen notwendig. Es ist bestimmt in ganz vielen Bereichen ist die Fähigkeit zum Enthusiasmus wichtig, dass man begeistert ist oder dass man intrinsisches Interesse aufbringt oder dass man Dinge aufregend findet oder so. Das hat ja einerseits mit dem Übergang so zu einer Dienstleistungsgesellschaft zu tun, dass man eben viel kommunizieren muss und dabei emotional authentisch wirken muss und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es auch so, dass eben nicht alle Emotionen in allen Kontexten gleichermaßen willkommen sind und dass beispielsweise Frustration und Ärger eben sehr viel schwerer in Wert zu setzen sind als Begeisterungsfähigkeit und Motivation. Und mich hat dann eben interessiert, was sind das denn für Techniken, mit denen Leute versuchen, ihre Emotionen zu verändern durch irgendwie neue Rahmungen und neue Sichtweisen, durch Emotionstagebücher und so weiter und so fort. Und was für ein Verständnis von Emotionen steckt dann dahinter, weil Emotionen ja eigentlich so in der Theorie eigentlich eher verstanden werden als leibliche Reaktionen auf etwas. Und wenn man diese Reaktion manipuliert, was ist das eigentlich für ein Verständnis von Emotionen, was dann entsteht. Aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig zu sagen, dass es eigentlich nicht um eine dass der soziale Wandel sich ja nicht in eine Entemotionalisierung, sondern vielmehr in einer vollkommen Emotionalisierung von Ökonomie besteht. Das kann zum Beispiel, ein Beispiel ist, wenn als Louis Armstrong gefragt wurde, wie es auf dem Mond rumzulaufen, wurde eben nicht gefragt, wie fühlt sich das an? Und wenn man das Interview heute sieht, dann denkt man, was ist denn da los? Wieso, wann fragt der Moderator endlich, wie er sich gefühlt hat? Das ist natürlich inzwischen die allererste Frage wäre, ja. Insofern ist jetzt vielleicht ein etwas abwegiges Beispiel, aber ich glaube, es zeigt doch irgendwie was an, dass wir eigentlich eher eine Aufwertung von Emotionalität sehen und gerade in dieser Aufwertung, auch mit der Notwendigkeit verknüpft ist, die Emotionen selbst zu steuern.
Ich würde da aber nochmal vielleicht dagegen halten, weil Sie bezeichneten das jetzt als eine Entwicklung der Emotionalisierung. Aber so wie Sie es jetzt auch mit dem Beispiel erzählt haben und auch dann davor, wie Sie das wie selbstverständlich sagten, ja, einen Arbeitsplatz ist natürlich jetzt heutzutage mehr Enthusiasmus, mehr Investieren, mehr euphorische, positiv auf den Arbeitsplatz bezogene Gefühle gewünscht. Und so wird es dann auch natürlich bei Interviews heute und bei Gesprächen, die dann über gute Ereignisse sind, dann redet man da gerne ganz enthusiastisch. Aber das Problem ist ja eher, dass, wie Sie es ja auch gesagt haben, bei der Biologiestudentin, die dann halt einfach Ritalin genommen hat, damit sie sich zusammenreißen kann, ist ja das Problem, dass dieses Zusammenreißen und auch diese Kontexte in Arbeit und im Studium, welche dann so einen dazu bringen, dass man das braucht, negative Gefühle. Und diese werden dann aber in dem Arbeitsraum, so hat es sich auch entwickelt, so tabuisiert, dass man gar nicht darüber sich äußern kann und auch im sozialen Kontext so tabuisiert in sehr vielen Fällen, dass dann dadurch das Bewusstsein darüber, dass überhaupt diese Probleme existieren, dass man traurig ist, aber vor allem weshalb man traurig ist, also das ist ja eher das Problem. Und dann die Auseinandersetzung damit im beruflichen Kontext, im sozialen Kontext, das oder auch bei dem Kontext der Biologiestudentin so, wieso fällt es ihr so schwer, sich zu dem, was sie eigentlich möchte, was sie eigentlich interessiert, sich zusammenzureißen, was ist da genau das Problem? Ist es dann das, weil sie einfach faul ist, oder ist es einfach ein institutionelles Problem, welches sie so verzweifeln lässt, dass sie keine andere Lösung findet, als entweder sich abzulenken oder dann so weit auszuschalten in ihren Gedanken oder in ihren Mechanismen, dass sie sogar eine Tablette nehmen muss? Oder, das ist jetzt ein bisschen radikal gesagt, oder auch einfach allgemein im sozialen Kontext, wieso sollen diese Gefühle tabuisiert werden, wodurch man dann, also diese negativen Gefühle, wodurch man dann so sehr nicht weiß, dass Menschen so frustriert sind, zum Beispiel wegen einem strukturellen Problem bei einem Arbeitsplatz, dass dann dadurch gar nicht das Bewusstsein ist, wir sollten eigentlich da was ändern bei diesem Arbeitsplatz. Und so bleiben dann alle in dieser Gefangenschaft von der Fassade eines positiven Raumes, weil niemand überhaupt die Möglichkeit oder den Freiraum hat, sich zu äußern über die Symptome, die sind dann halt Trauer oder Frustration oder Wut oder Verzweiflung von zum Beispiel auch in institutionellen Problemen. Und so funktioniert dann gar keine kritische Haltung dem gegenüber und so funktioniert dann auch gar keine positive Veränderung, sondern nur eher nicht eine Emotionalisierung, sondern nur eine Anpassung auf eine dann in diesen Situationen dadurch hergestellten Fassade zum Teil.
Ja, ich glaube, ich würde Ihnen auch in vielen Punkten zustimmen. Also dass beispielsweise, wenn man durch so Emotionstechniken versucht, Ärger oder Frustration zu bearbeiten, dass dann auch ein möglicher Motor für sozialen Wandel damit unterminiert wird. Also das wissen wir aus der sozialen Bewegungsforschung oder aus allen möglichen Formen von sozialen Kämpfen, Anerkennungskämpfen, dass natürlich Wut, Empörung erstmal der emotional-moralische Impuls sind, der dafür sorgt, dass man sich vielleicht mit anderen zusammenschließt und Dinge ändert. Und wenn man diese Gefühle erstmal als Problemsymptom versucht, direkt zu verändern, dass darin vielleicht auch, dass darin ein Problem liegen könnte, das würde ich definitiv so sehen. Und das ist auch sicher eine Intuition, die mich zu diesem Thema gebracht hat. Mein Anliegen wäre, glaube ich, auch gar nicht zu sagen, das ist nicht so, sondern das Bild vielleicht höchstens ein bisschen zu verkomplizieren, indem man über andere Fälle auch nachdenkt, wie eben diese Frau, die sagt, die Medikamente schützen sie vor der Selbstoptimierung. Aber dann muss man natürlich, das geht nur, wenn man es irgendwie anerkennt, zu sagen, es scheint den Fall zu geben, dass man etwas tun, was man eigentlich will, aber es trotzdem aus irgendeinem Grund nicht schafft, es umzusetzen. Und wenn man dieses Problem pathologisiert und sagt, wenn man dieses Problem hat, dann ist sozusagen schon was falsch im System, in dem Wunsch mit einem selbst, dann kann man natürlich diese Argumentation nicht mitgehen.
Vielleicht auch dazu, wahrscheinlich, wenn man jetzt hier Psychologen dabei hätte, würden die uns auch sagen können, dass in der Regel es sogar so ist, dass die Menschen halt eben nicht das tun, was sie eigentlich gerne tun wollen, sondern halt immer aus den verschiedensten Gründen irgendwas anderes, weil sie, weiß ich nicht, irgendwie dazu getrieben werden oder so. Und das ist auch in der Soziologie natürlich so einen rationalistischen Bias gibt, so vom rational handelnden Akteur, so Stichwort Weber und rationales Handeln und so auszugeben. Und genau gegen diese Traditionen hat sich ja auch Reckwitz mit seinen Schriften gewandelt. Und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall hier in den letzten Jahren zu einer Bewusstseinserhöhung für die Rolle von Emotionen gekommen sind. Also dass es da jetzt eben, sei es in der Emotionssoziologie oder auch in anderen Bereichen, dass man das irgendwie immer deutlicher wird, Emotionen sind total wichtig und es ist jetzt nicht alles nur total technisch oder formal oder so der rational handelnde Akteur, den wir haben, sondern es ist komplexer. Und dass aber gleichzeitig es schon auch noch Bereiche gibt und auch bestimmt, also genauso auch in der Soziologie, jetzt in der Theorie oder so, wo eben die Rolle von Emotionen noch nicht so in dem Sinne nachvollzogen wird, wie man das vielleicht müsste. Also oder dass dann, ich habe neulich einen Artikel gelesen von einer Frau aus den USA, die sagt, dass die wütende Frau nach wie vor eigentlich so ein Bild ist, was gar nicht gut ankommt, sondern das wird dann gleich so negativ dargestellt. Also dass man da noch nicht so weit ist, dass man sagen würde, okay, Emotionen sind überall wichtig. Aber auf jeden Fall eine Bewusstseinssteigerung für die Rolle von Emotionen hat es gegeben. Und gleichzeitig ist es so, dass so wie eben Boltanski und Capello zeigen, dass die Kreativität vom kapitalistischen System eingenommen wurde, auch eben genauso die Emotionen auch mit eingeschweißt werden in das kapitalistische System. Und dann man eben über Praktiken wie Mindfulness und so weiter, man halt auch dann, wie du Greta sagst, versucht eben seine Gefühle zu optimieren oder mit Neurolinguistic Programming oder was es da auch ja nicht erst seit gestern und heute schon viel länger auch gibt. Ein französischer Apotheker Emile Coué hat schon Anfang des 20. Jahrhunderts die Methode der Autosuggestion kreiert, also dass man sich so mit Sätzen vorsagt, so mir geht es gut, ich kann das schaffen und dass das so ins Unbewusste eindringt und man dadurch eben dass man dadurch eben sich besser fühlt und Sachen auch besser hinkriegt, also in gewisser Weise sich optimiert, auch wenn er das so noch nicht gesehen hat. Genau, aber auch hier ist es eben total schwer zu sagen, es ist einerseits eine totale Unterwerfung und sozusagen Heteronomie von den Gefühlen und gleichzeitig auch keine reine Autonomie. Also man wird irgendwie letztendlich immer auf dieses Spannungsverhältnis von sozusagen Autonomie und was will ich und was ist gut für mich zurückgeworfen und okay, was wird eigentlich von der Gesellschaft an mich herangetragen, was wollen irgendwelche Normen auf der anderen Seite. Und natürlich das Dritte, was man auch nicht vielleicht vergessen darf, ist auch, was ist einfach praktisch möglich und was gibt es für Tools und für Techniken, die einfach auch da sind und die ich nutzen kann. Jetzt gerade im digitalen Bereich ist es sehr interessant. Ich meine, wenn es so eine App gibt oder wenn es die Tracking-Geräte gibt, okay, dann nutze ich sie halt auch und stelle mir vielleicht gar nicht so die Frage, will ich mich jetzt optimieren oder so, sondern das ist erstmal so, was man hat und was man dann vielleicht auch spielerisch erstmal ausprobiert und dann kann sich daraus eben auch was entwickeln, was dann in Richtung Optimierung oder Spielerei oder was auch immer geht. Aber ja, genau, vielleicht nochmal als Ergänzung zu diesem Punkt.
Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Ich würde weil wir jetzt auch schon 17.50 Uhr haben, da jetzt so weiter voranschreiten und erst Luca und dann Christian bitten, nochmal Ihre Frage zu formulieren.
Ja, danke erstmal für den Vortrag und den Input. Interessant bisher. Und weil jetzt auch schon soziale Kämpfe, aber eben auch die Integration von sozialen Bewegungen in dem, was uns gegenwärtig als Gesellschaftsform entgegentritt, genannt wurden, würde ich nochmal fragen, was denn passieren würde, wenn kollektive Zusammenschlüsse, die das Thematisieren von Emotionalität und eine Subjektivierung zum Ziel haben, wie es in der Vergangenheit zum Beispiel diese Feminist Consciousness Raising Gruppen getan haben, bei dem es darum ging, eben Emotionalität zu politisieren. Zu der Zeit halt in einer sehr patriarchalen Gesellschaft. Was würde passieren, wenn so etwas in den emotionalisierten Kapitalismus dort versucht würde? Hätte das überhaupt noch irgendeine Wirksamkeit? Jetzt gar nicht, um eine Anleitung von Ihnen oder euch als TheoretikerInnen mir zu erhoffen, sondern was wäre quasi die Grundlage oder Diskurslage, auf die solche kollektiven, nicht Selbstoptimierung, sondern Weltoptimierungspraktiken vielleicht treffen würden? Danke.
Ich kann ja mal anfangen. Also ich glaube, also die Möglichkeit der Vereinnahmung durch ein kapitalistisches System macht Praktiken der Emanzipation nicht wirkungslos oder nicht bedeutungslos oder unwichtig, sondern natürlich ist es nach wie vor wichtig, auf ganz viele Punkte hinzuweisen. Und also ob es jetzt hier dieses Feminist Consciousness Raising ist oder eben auch andere Bereiche oder eben der Selbstoptimierung, das ist eben ja eine lange und schwierige Arbeit, die man da zu führen hat, wenn die eigenen Argumente von der anderen Seite, sage ich jetzt mal, umgedreht werden und mit inkorporiert werden, aber trotzdem wird dadurch die Notwendigkeit, auf diese emanzipativen Potenziale hinzuweisen, ja nicht obsolet. Also insofern würde ich sagen, also die soziale Welt ist komplex und das muss man eben immer mitdenken und mitbegreifen und sozusagen in diesem Rahmen versuchen, so gut es geht, die Welt ein Stückchen besser zu machen, um es mal so pathetisch zu formulieren. Vielleicht so viel dazu.
Ja, ich glaube, ich kann mich eigentlich da Anja genau nur anschließen. Also ich glaube, es ist sinnvoll, in Widerstandspraktiken oder bei Praktiken der Kritik die Möglichkeit, diese Reflexion zu leisten. Also zu fragen, an welche Diskurse schließen wir damit an? Sind wir anschlussfähig? Wo sind wir vereinnahmbar? Wo sind wir vielleicht schon eigentlich dabei, Mehrwert zu produzieren, wo wir es unintendiert, wo wir es gar nicht wollen oder so? Also das sieht man ja in so vielen Bereichen, wo irgendwelche Stadtteil vielleicht irgendwie widerständigen Praktiken ganz unintendiert zur Aufwertung des Stadtteils beitragen oder, ja. Und ich glaube, die Lösung ist natürlich nicht, sich zurückzuziehen und zu sagen, man kann da sowieso nichts machen oder irgendwelche emanzipativen Praktiken sind zum Scheitern verurteilt, sondern einfach darüber zu reflektieren. Und dann sind, glaube ich, auch diese Vereinnahmung sowieso nicht so vorhersehbar, wie das bei uns jetzt vielleicht so klingt. Also es sind nämlich auch ziemlich viele kritische Praktiken, werden überhaupt nicht vereinnahmt, sondern bleiben. Und dann ist die Schwierigkeit eher überhaupt gehört zu werden. Die sind zu leise, um vereinnahmt zu werden und müssten eigentlich mal viel lauter werden, um überhaupt der Gefahr in Gefahr zu geraten, vereinnahmt zu werden, glaube ich. Christian? Es gibt darüber einen ganz tollen Text im vorletzten Leviathan von Silke van Dijk über die Vereinnahmung der Vereinnahmungsthese. Ja. Silke van Dijk und Stefanie Gräfe.
Ja, hallo. Ich glaube, die Frage wurde auch ein bisschen schon beantwortet jetzt. Die Fragen weit in Ihrer eigenen Arbeit auch, also in der theoretischen Auseinandersetzung, die vielleicht auch solchen Strategien unterliegt. Also wie weit dann sozusagen eine Optimierung durch die theoretische Auseinandersetzung dann auch stattfindet am eigenen Thema. Weil ja auch nach der künstlerischen Praxis gefragt wurde, wo ich glaube ich eher so noch die Idee habe, dass man halt irgendwie so sehr distanziert alles aufnehmen kann, wie so ein Schwamm und es dann wiedergeben kann, ohne natürlich eine Wertigkeit reinbringen zu müssen. Und die Frage wäre halt, wie weit halt in der theoretischen Auseinandersetzung, die natürlich auch so einem progressiven Gedanken unterliegt, dann auch so eine Selbstoptimierung vielleicht auch drin ist oder wie das halt im Konflikt steht, wenn man das verständlich ist.
Ich glaube, ich habe nicht verstanden den Punkt. Können Sie es nochmal versuchen, anders zu sagen?
Ja, kein Problem. Also glaube ich auch, wenn man jetzt die Texte liest und versucht, besser mit dem Thema auseinanderzukommen, dass das natürlich auch ein Optimierungsgedanke darin verankert ist. Und ja, die Frage, wie Sie das vielleicht auch in der eigenen Arbeit sehen, mit dem Thema umzugehen in der eigenen Praxis.
Also das hatte ja auch Anne Gräfe am Anfang schon gesagt, dass wir als Forscherinnen diese Themen auch nicht völlig distanziert betreiben, sondern da natürlich schon auch ein bisschen sehen, dass man da auch selber gut mit dabei ist oder dabei sein muss. Und sozusagen die Frage der Selbstreflexivität bei dem Umgang mit den eigenen Themen stellt sich ja immer, in der Soziologie zumindest. Also einerseits in Bezug auf die eigene Positionierung, wo stehe ich, was für persönliche Wertungen und so weiter nehme ich mit und gucke damit auf das Thema, aber auch, wie gehe ich damit ganz praktisch um und wie beeinflusst mich das vielleicht auch. Und also wie gesagt, auf das Thema Selbstoptimierung als solches bin ich jetzt selber eher durch Zufall geraten, aber natürlich als Frau der Mittelklasse, sage ich jetzt mal, weiße Frau der Mittelklasse, bin ich da schon auch gut in der Zielgruppe für Selbstoptimierung dabei und sicherlich ist es dann auch nicht so zufällig, dass ich das dann irgendwie interessant fand und dass ich mich dann damit beschäftigt habe und finde es auch immer wieder interessant, was man eben, also natürlich hat das immer so diese absurde Dimension, wenn man irgendwelche absurde Praktiken da liest oder sich das dann, was ist sozusagen damit beschäftigt, dass es dafür ausufernde Bereiche gibt, aber es ist auch immer wieder interessant zu sehen, was es da eigentlich an Möglichkeiten gibt oder was es auch an kreativen Abweichungen gibt, aber eben auch überhaupt, wie weitreichend dann dieses Phänomen eigentlich ist. Und also ich kann Ihnen jetzt die Frage jetzt nicht abschließend beantworten, aber es ist eine gute Frage und eine wichtige Frage, auch gerade in der Soziologie, sich immer wieder selbst zu befragen, okay, welche Rolle spiele ich denn jetzt als Person in diesem Thema und wie beeinflusst mich jetzt die Praxis und die Forschung als Person und da auch aufzupassen, dass man sich nicht durch, sei es einseitige normative Wertung oder so, auch zu sehr dem Phänomen verschließt und dann eben entweder über die Empirie oder eben verschiedene theoretische Perspektiven da halt auch so eine Offenheit des Blickes bewahrt und um da nicht voreingenommen auch ranzugehen. Also das, ja. Aber ganz ausblenden kann man das natürlich nicht. Man kann nur versuchen, damit möglichst bewusst auch umzugehen, mit dieser eigenen Persönlichkeit in der Forschung. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Ihre Frage beantwortet, aber so viel würde mir erstmal dazu einfallen.
Ja, ich glaube, ich kann da gut anschließen. Ich habe mein Interesse an diesem Neuroenhancement-Thema kam eigentlich dadurch, dass mich dieses Spannungsverhältnis interessiert hat. Einerseits, wenn ich ehrlich war, einfach das sehr, sehr attraktiv zu finden, eine Substanz zu haben, die mir die kognitive Arbeit leichter von der Hand gehen lässt. Und es geht ja nicht um irgendwas, was einen intelligenter macht oder einen Texte besser verstehen lässt, sondern um etwas, das einen den Fokus ausrichten lässt und den Gedanken bei dieser Sache bleiben lässt. Und ich glaube, dass erstmal dieses Begehren danach hat mich dazu gebracht, das Thema interessant zu finden und gleichzeitig meine vollkommene Abneigung danach in einer Gesellschaft zu leben, in der alle Leute Ritalin nehmen. Und ich dachte, das ist doch irgendwie ein interessantes Spannungsverhältnis. Also wir würden natürlich aus so einer gesellschaftskritischen Perspektive eine solche Gesellschaft eigentlich nicht wollen. Man denkt an Brave New World und an vollkommen zugerichtete, ferngesteuerte Individuen, superreiche Pharmafirmen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis hat mich interessiert, vor allem, wenn man das in Bezug zu anderen Drogenpraktiken denkt, wo man ja irgendwie auch nicht denkt, bestimmte Praktiken sind deshalb abzulehnen, weil damit irgendwelche mexikanischen Mafia-Bosse Geld verdienen, sondern man denkt da viel individualisierter drüber. Und ich glaube dann, ein Aspekt, über den wir noch nicht so gesprochen haben, obwohl Anja ihn ganz am Anfang oder etwas gesagt hat, was gut daran anschließt, ist diese Fragmentierung oder wie hast du das genannt, die Zerlegung des Selbst in zu optimierende Bereiche. Und darüber denke ich jetzt eigentlich so ziemlich oft im Alltag nach, dass eben diese verschiedenen Bereiche der Optimierung sich gegenseitig immer wieder im Weg stehen. Also dass man sozusagen, dass es eigentlich nicht möglich ist, Land zu gewinnen, wenn man versucht, eine optimalere Wissenschaftlerin zu werden, aber gleichzeitig auch eine bessere Mutter eines quengelnden Kleinkindes und eine bessere Freundin für die Freundin mit Liebeskummer zu sein und dabei vielleicht noch ein bisschen besser aussehen zu wollen und so, das funktioniert einfach nicht. Und das bringt einen dann einerseits zu meinem ganzen Interesse vor der Erschöpfung und ich glaube, da liegt auch der Zusammenhang. Und es bringt einem aber auch dazu, den Fokus darauf zu legen, wie das Scheitern schon in diesen Optimierungsgedanken eingeschrieben ist. Und vielleicht ein Aspekt, den wir auch noch nicht so viel besprochen haben, dass eben auch eine Geschlechterperspektive darin liegt, dass, glaube ich, die Bereiche, in die so empirisch, ich will das nicht essentialisieren, aber empirisch Frauen eben häufiger ihr selbst zerlegen und die sie für optimierbar halten, mehr umfassen. Also das heißt, die Sorgearbeit für Kinder, alte Freundinnen, die Körperarbeit, die Versuche besser auszusehen, trainierter, fitter, entspannter zu sein, Beziehungsarbeit und so weiter. Und das eben bei inzwischen gleicher Erwerbstätigkeit. Und das natürlich irgendwie im Job zu versuchen, besser zu werden, viel leichter zu schaffen ist, wenn man dann abends nach Hause kommt und der Boyfriend kriegt einem die Pantoffeln und das Bier aufs Sofa. So wie das früher war, nur nicht in diesem Geschlechterverhältnis, sondern andersrum.
Ja, vielen Dank.
Aber es verweist ja letztendlich, das, also auch schon nochmal auf die vorherige Frage von Luca. Und sogar finde ich auch auf eure Antwort, die ihr dann auf Sophie gegeben habt, also jeweils auf die Frage, die immer sich dann so mit dem Kollektiv auch beschäftigen, beziehungsweise irgendwie mit der Kritik an dem Beispiel einer deiner Probandin sind es nicht, deiner Interviewpartnerin Greta, die du auch immer wieder anführst und wie du jetzt selber auch gerade transparent gemacht hast, aus einem sehr eigenen Interesse daran, was auch mich in dem, im Lesen dieser Studie irgendwie total interessiert, ne? Also dass jemand also das so für sich so umdeutet und sagt, du nennst es dann, es ist ein Unterlaufen genau dieser vermeintlichen neoliberalen Strukturen und ich habe mich aber gefragt, ob man da nicht genau dem aufsitzt, was wir jetzt hier auch diskutiert haben, inwiefern dieses Unterlaufen eben nur ein vermeintliches Unterlaufen ist, gerade wie du sagst, weil man ja nicht in einer Gesellschaft leben möchte, in der alle dann Adderall oder Ritalin nehmen, weil, wie du auch in den Texten schreibst, ja eine Einengung der Wahrnehmungssituation stattfindet und eine Fokussierung, das ist das, was man dann das Positive daran empfinden kann, aber gerade diese Fokussierung eben eine Einengung und nicht nur Distanzierung, sondern wirklich ein Verschwinden von bestimmten anderen Einflüssen, die als störend wahrgenommen werden, ermöglichen und das aber einer Gesellschaft impliziert, die man, in der man nicht leben möchte, in der nämlich alle irgendwie negativen Einflüsse, die aber eben dazugehören, sei es zum Beispiel der Liebeskummer dieser Freundin, als etwas, auf das man sich dann nicht mehr fokussiert, sondern eben fokussiert auf die Dinge, die, das wäre vielleicht ja auch eine Frage, inwiefern Ritalin diesen Fokus überhaupt wirklich setzen kann oder ob man sich dann doch auf einmal irgendwie auch mehr auf den Liebeskummer, das wäre ehrlich gesagt eine andere Frage, die jetzt hier keine zu der Diskussion nicht beiträgt, aber die ich mich immer gefragt habe, wenn man diese gleichbleibenden Interessen hat, wie schafft es eigentlich dieses Medikament, das richtige Interesse zu fördern und nicht die anderen? Aber das sozusagen als Fuß, ja, als Klammer, eben eher nochmal die Frage zu unterstreichen, dass doch in dieser, in diesem Distanzieren beziehungsweise Ausklammern von problematischen Einflüssen ja doch wieder ein strukturelles Problem existiert, auf das hingewiesen werden muss und auf das eben nicht hingewiesen werden kann, wenn in Vereinzelungsstrategien der Selbstoptimierung meinetwegen qua Medikamente, aber eben auch qua vereinzelter Strategien wie den Achtsamkeitsübungen, das ausgeklammert wird und eben das, was worauf Luca hinaus wollte, auch mit dem Feminist Consciousness Rising, dass man also eigentlich die Aufmerksamkeit auf die unangenehmen Einflüsse dieser Gesellschaft, die eben zur Überforderung führen, die aber auch zu, also die dieses hybride Subjekt, was du auch gerade beschrieben hast, irgendwie heute immer mehr in eine Problemlage bringen und mit Hinblick auf diese auf diese Einflüsse, die wir als negativ wahrnehmen, aber den Blick überhaupt wieder zu fokussieren und zu weiten und sich dem entgegenzusetzen, was aber eigentlich gefordert ist, nämlich eine Fokussierung und Einengung der Wahrnehmung. Und das funktioniert vielleicht eben nur durch wirklich ein Zurückweisen dieser Strategien, egal wie positiv sie erstmal daherkommen und uns vielleicht auch helfen, unseren Alltag zu bewältigen, sind sie eben auch vielleicht ähnlich wie diese Wiederholung der positiven Selbstsuggestion, dann irgendwann führen sie vielleicht als Strategie, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, eben doch zu einer Gesellschaft, die eben sehr stark einengt und die Wahrnehmung wegführt von den eigentlich problematischen, häufig eben negativen Emotionen auslösenden Situationen. Und ja, das vielleicht nochmal so als. Und danach würde ich mal, also falls ihr darauf antworten wollt, würde ich Martin bitten, einfach direkt danach dann seine Frage zu stellen. Apropos Mama. Also auch
vielleicht so ganz kurz die, ich würde eben auch sagen, dass diese Konsumentin, die ihre Strategie als ein Unterlaufen von Leistungsanforderungen rahmt, dass das fehlgeleitet ist, dass es eine individuelle Erfolgsstrategie ist, aber dass die überhaupt keine gesellschaftlichen Anforderungen unterläuft, und zwar deshalb nicht, weil, also ich habe das mit dieser Unterscheidung von Leistungs- und Erfolgsprinzip versucht zu argumentieren, dass wir eigentlich gar nicht in einer Gesellschaft leben, in der besonders große Anstrengungen und besonders große Selbstdisziplin gratifiziert werden, sondern in einer, in der Markterfolge gratifiziert werden und es eigentlich gar nicht mehr so groß von Interesse ist, wie man diese Markterfolge erbringt. Wenn man sozusagen durch pharmakologische Hilfsmittel seine Arbeitsstunden minimiert, weil man effektiver ist und dann weniger arbeitet mit dem gleichen Ergebnis, dann würde man eigentlich nach so dieser in einer Erfolgsgesellschaft und nicht in einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, dafür auf die Schulter geklopft bekommen. Und das ist eigentlich vollkommen in line with den Anforderungen, also mit vollkommen in entspricht vollkommen den gesellschaftlichen Anforderungen, ja? Weil eben diese Vorstellung von Leistungen, die in Arbeitsstunden messbar ist, eigentlich ganz stark an Bedeutung verliert. Das glaube ich, kann man noch dazu. Und dann noch ganz kurz, wie die Ritalin-Konsumenten ihren Fokus ausrichten. Einerseits gibt es natürlich immer wieder Berichte darüber, dass sie eigentlich fast eine Hausarbeit schreiben wollten und dann angefangen haben, ihre Wäsche zu falten oder sowas oder die Wohnung zu putzen. Aber ganz viele setzen sich dann eben schon in die Bibliothek, klappen das auf, das Buch auf und nehmen dann erst die Tablette, um genau das zu verhindern, weil nämlich der Fokus dann auf alles Mögliche ausgerichtet werden kann und auch so fehlgeleitetes Interesse oder nicht das ursprünglich Intendierte entstehen kann. Es ist aber selten sowas wie Trösten von liebeskummernden Freundinnen der Fall, weil diese Medikamente eben nicht unbedingt emotional responsiver machen, sondern eigentlich eher die Konsumenten beschreiben alles alle mit so einem Bild von Scheuklappen oder Abschließen oder so. Also genau. Und das wiederum könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum es gar kein Massenphänomen ist und die Sorge der Kommilitonin, die dann von der Gesellschaft, in der alle diese Medikamente nehmen, sprach. Ich glaube, wenn wir von emotionalisiertem Kapitalismus reden, dann ist eigentlich Ritalin nicht die Droge, die demnächst alle nehmen werden, weil man einfach nicht auf diese emotional responsive Weise mit diesen Substanzen kommuniziert. Ich glaube, dann ist eher die Frage, ob irgendwie Microdosing an Bedeutung gewinnt oder, weiß ich nicht, Substanzen, die eben kommunikativ, offen, gut gelaunt, freundlich machen, kreativ und so weiter. Und all das tut Ritalin nicht und Adderall auch nicht.
Aber so wie du sagst,
und ja auch in den USA.
Entschuldigung.
Nur dazu, es gibt ja in den USA ein massives Drogenproblem. Also es ist ja irgendwie so ein Schmerzmittelmissbrauch. Also das ist ja also gesellschaftlich sehr viel massiveres Phänomen als jetzt irgendwie die Einnahme von Ritalin, dass es ja auch zahlreiche Tote und so weiter gab. Und dass eben über die massive Verschreibung von Schmerzmitteln da eben Leute reihenweise abhängig werden. Also das ist, also wenn man von gesellschaftlich relevanten Phänomenen redet, das ist dann deutlich relevanter als jetzt irgendwie Ritalin für die Finals oder so, dann um das so zu sagen.
Also man kann schon sagen, dass es eine Unterscheidung gibt, ne? Dass man einfach, also wenn man es jetzt wirklich etwas überspitzt formulieren würde, könnte man aber auch sagen, so wie du sagst, es gibt nur, also man nimmt Ritalin oder Adderall zur Einteilung der Zeit wieder zurück zu diesem klassischen Prinzip von Arbeit und Freizeitzeit. Und wenn also Ritalin, weil es so wenig emotional responsiv ist, eben die Arbeitszeit beschreibt, dann ist eben das, was MDMA in der Freizeit macht, nämlich eine Überhöhung der emotionalen Responsivität innerhalb der sogenannten Freizeit. Und dann ist man sozusagen voll pharmakologisch eingestellt, um eben eigentlich das entgrenzte Selbst, was sich ohne diese Medikamente, also das ist natürlich irgendwie eine utopische oder dystopische Perspektive, die eher in diesen Abschnitt des Transhumanismus führt, aber trotz allem, finde ich, mit zu diskutieren wäre. Aber ja. Ich wollte eigentlich dich auch nicht unterbrechen. Anja, vielleicht wolltest du auch noch was dazu sagen.
Nee, das war schon, wie gesagt, was ich eben sagte, war schon dazu.
Dann würde ich Martin nochmal bitten, er auch schon vor längerer Zeit nochmal eine Detailfrage stellen wollte.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage an Frau Wöcke. In Ihrer Einführung haben Sie gesagt, dass die Praktiken, die Sie untersucht haben, auf die Produktion von Mehrwert abzielen. Und Sie haben dabei die marxischen Begriffe von absoluter und relativer Mehrwertproduktion benutzt. Und Sie sagten aber, dass diese Praktiken der Selbstoptimierung rein auf die relative Mehrwertproduktion abzielen und nicht auf die absolute. Und da wollte ich fragen, wieso, ob man die auch nicht zusammendenken könnte, weil so auf den ersten Blick so absolute Mehrwertproduktion im Sinne von Verlängerung des Arbeitstags, der Arbeitszeit, also so Erreichbarkeit bis in die Nacht hinein würde ja für mich unter den absoluten Mehrwert fallen und ob die auch nicht in dieser Wechselwirkung irgendwie zu denken werden. Mir fällt jetzt nicht ein, wie, aber genau.
Ja, danke für den Punkt. In der Tat habe ich das, so wie Sie es jetzt schreiben oder gesagt haben, noch nicht gedacht. Also ich hatte eben gesagt, es gibt eben dieses grundsätzliche Prinzip der Mehrwertorientierung bei Selbstoptimierung und das ist aber, und das war sozusagen ein zweiter Punkt, dass dieser Mehrwert eben nie sozusagen in seiner Absolutheit feststehen kann, sondern dass es immer nur darum geht, also je nach Vorhandensein von bestimmten Ausgangsbedingungen immer nur um einen relationalen Mehrwert geben kann, also dass eben Selbstoptimierung dadurch so ein relationales Phänomen ist, dass immer, also wenn es mir ganz schlecht geht, dann oder wenn ich drohe, hinter einem bestimmten Standard zurückzufallen, dann besteht die Optimierung darin, das Normalniveau wieder zu erreichen. Und wenn ich auf diesem Normallevel bin, dann geht es darum, eben dieses Normallevel zu toppen. Also das meinte ich mit relational, dass man das eben nicht absolut bestimmen lässt, sondern eben dass immer darauf ankommt, wie die Ausgangslage ist und wie der Kontext ist und was ich zur Verfügung zu stehen habe. Aber das ist ein interessanter Punkt, auf den Sie da verweisen und ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Danke.
Nicht schlecht. Vielen Dank nochmal, dann also Martin, für diese Frage. Ich muss vielleicht an der Stelle nochmal wiederholen, dass wir eine sehr gute Einführung von Martin auch nochmal in die verschiedenen Kapitalsorten bei Marx vor wenigen Seminarsitzungen hatten. Ihr seht, ein sehr informiertes Publikum, mit dem ihr also auch zu tun habt. Ich danke euch ganz stark und alle, die auch anwesend sind, für die Diskussion. Wir als Seminar sind alle schon seit 15 Uhr anwesend und vielleicht nicht nur ich etwas erschöpft. Und würde mich vom Seminar erstmal auch herzlich verabschieden. Danke, dass ihr so lange mitgemacht habt, auch länger als die normale Zeit. Und eben mich nochmal bei euch, Anja und Greta, bedanken, dass ihr heute zur späten Stunde auch dazugekommen seid. Auch das Die Möglichkeit der Online-Diskussion hat immer beide Seiten und man ist dann eben in seinen privaten Räumen auf einmal dann doch sehr professionell und das ist manchmal gar nicht so einfach möglich, wie wenn man dann doch sich auf den Weg macht und in eurem Fall aus Frankfurt und Berlin nach München reist. Und ich muss sagen, es tut mir eigentlich auch leid, dass wir jetzt nicht sagen können, und jetzt gehen wir noch alle um 18 Uhr was essen und trinken, sondern dass wir uns einfach so verabschieden müssen voneinander. Aber vielleicht können wir das irgendwann mal nachholen. Vielen Dank an alle. Und so ist das dann, dass man sich irgendwie verabschiedet und dann auch in seinen Privaträumen auf einmal ganz schnell von der einen Arbeitszeit in die Freizeit zurückswitcht. Herzlichen Dank. Wiedersehen und wiederhören.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, ja, genau. Vielen Dank. Und vielleicht kannst du uns ja irgendwann nochmal zurückmelden, wie das Seminar weiterverlaufen ist und was da noch für Diskussionen oder vielleicht auch Rückkopplungen an heute kam.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
Ja. Okay, dann alles Gute für alle.
Tschüss.
Tschüss.